My name is Richard Stallman, and you're listening to Radio Ducks.
Radio Ducks. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe April 2016, wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Und wir müssen noch eigentlich kurz Happy Birthday singen oder so.
Genau, quasi. Denn am 1. April hatte Radiotux Geburtstag.
Ja, genau. Wir sind sozusagen 15 Jahre alt geworden. Das ist schon ein bisschen krass. Das ist irgendwie eine verdammt lange Zeit. Ja, also
da möchte man gar nicht dran denken, weil dann merkt man, wie alt man eigentlich ist.
Hör bloß auf. Ja, vor 15 Jahren lag mein Leben noch vor mir, ja, und jetzt ist alles schon, nicht ganz so schlimm. Aber es ist.
Das hört sich ja nicht so gut an.
Ja, aber ich bin alt und grau, Leute. Ist passiert einfach. Also, könnt ihr euch, stellt's euch vor oder lasst es einfach. Ist auch egal. Das klingt immer schlimm, wenn man über 30 ist, da ist man einfach alt. Ich sagte das. Da ist einfach.
Ja, ich hab nur das Glück, unter 30 zu sein, zumindest für ein paar Monate.
Ja, siehst du, dann du wirst es erleben. Da ist man schlagartig, ist man dann alt. Ja, du wirst es merken. Wir reden dann nächstes Jahr nochmal drüber. Ja, aber Radiotux ist 15 Jahre alt geworden. Können nochmal so die ersten Artikel irgendwie raussuchen. Können nochmal auf die archive.org Wayback Machine irgendwie verlinken, wo man so sieht, wie die ersten Sendungen so aussahen. Damals noch in Real Audio. Wir werden am Ende oder im Rest der Sendung auch nochmal so ein bisschen mit ein paar Leuten so die Anfangsjahre Revue passieren lassen. Jetzt
in Real Audio, das muss man sich mal vorstellen, nochmal für alle, die es überhört haben.
Ja, Real Audio. Aber auch
wir wissen gar nicht mehr, was das ist.
Nee, genau, weil Real kennt kein Mensch mehr. In einer der ersten paar Sendungen, irgendwann haben wir dann auch schon angefangen mit den Ogvorbis. Also es ist, wir waren da schon immer mit vorne dabei sozusagen.
Genau.
Gut, wir wollten aber, oder du wolltest eigentlich, du hast kurz nach vor Ostern noch, ne?
Es war vor Ostern, ja. Es war direkt quasi, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatte ich einen Brief in meinem Briefkasten, da stand drin, ja, ihr Paket steht bereit zum Abholen. Und ich so, welches Paket?
Und dann hast du gedacht.
Und dann habe ich es abgeholt und dann stand drauf China. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, was könnte das sein? Weil ich vorher noch eine E-Mail bekommen habe von einem finnischen kleinen Unternehmen, wo ich auch ein Smartphone von habe.
Aha.
Dass ich eigentlich jetzt das eröffnet haben, dass man sein Geld zurückbekommt für das Tablet, was man da bestellt hat und was ja irgendwie in die Hose gegangen ist.
Genau.
Und die E-Mail kam eigentlich vorher an und dann hatte ich halt eben dieses komische Päckchen mit eben einem Tablet. Und es war halt das Jolla-Tablet. Ich hab's nicht geglaubt.
Du hast also eins von diesen 450, 470, irgend sowas.
Ja, knapp 500, glaube ich, sind's, weil die hatten davor auch nochmal, aber ja, ungefähr also, so um den Dreh rum. Ja,
ja 500 Tablets und du bist einer der Glücklichen, die noch eins abgekommen haben.
Genau.
Das ist ja ein bisschen cool. Also ich habe natürlich auch die E-Mail gekriegt, dass ich hier das Geld wieder kriegen soll. Noch ist kein Geld da, aber zumindest habe ich da alles brav ausgefüllt. Ich habe also dementsprechend keins bekommen. Aber du bist einer der glücklichen Besitzer. Und wie fühlt sich denn das jetzt an? Also abseits davon, dass mal einer von den Glücklichen ist, lohnt sich's?
Ja, es ist ultra spannend, weil du dann natürlich die Technik erstmal in der Hand hast und dann überlegen kannst, verdammt, wäre das geil, wenn sie es geschafft hätten, das wirklich an alle auszuliefern, weil dann wäre es wirklich richtig geil geworden und hätte dann die Plattform, also Selfish OS, so ein bisschen richtig pushen können und nach vorne bringen können. Weil wenn es in so vielen Händen liegen würde, dann gäbe es sicherlich sehr, sehr viele Leute, die dann auch sich bereit erklären würden, erstmal Apps dazu entwickeln oder vielleicht Leute zu bezahlen oder zumindest Spenden irgendwie bereitzustellen, um Apps dann zu entwickeln. Und man hätte natürlich auch, was den Markt angeht, so ein bisschen eine Möglichkeit da, Druck zu machen. Was das Tablet an sich angeht, war es erstmal ultra spannend, das auszupacken, weil das hat sich so angefühlt, wie das Jolla-Phone auszupacken, nur die Verpackung war ein bisschen größer. Das heißt, die haben im Grunde genommen das gleiche Design verwendet für die Verpackung außen drum herum, wo das auch mit diesem QML-Code ist, dem Jolla-Logo und dem Selfish OS-Logo, dort noch das alte Selfish OS-Logo. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Und und das war schon schön. Was auch gut war, ist, dass nicht nur das Tablet ankam, sondern auch die Hülle, das Last2Case, was ich dazu bestellt hatte. Und es passt auch perfekt. Also es ist, ich würde sogar fast schon sagen, das ist besser als dieses Third-Party The Other Half Keyboard, was ich bestellt habe für das Jolla Phone damals noch. Da hatte ich eher so das Gefühl, dass das so ein bisschen nicht so richtig drauf passt. Und hier bei dem Last2Case kann ich auf jeden Fall sagen, das passt bombenfest, sitzt das und passt hundertprozentig. Da gibt es also keine Probleme mit. Und ja, das ist so mein erster Eindruck gewesen, nachdem ich das ausgepackt habe. Was man natürlich wissen muss, Jolla hat auch ein bisschen was gespart. Kabelmäßig zum Beispiel lag kein Netzteil dabei. Und ich glaube, es lag auch kein USB-Kabel dabei oder so. Also da muss man sich schon selber behelfen mit.
Wobei, ich meine, das hat ja jeder zigtausend von den Dingern, oder?
Genau, also ich sehe das auch positiv an, weil normalerweise landen solche Teile irgendwo im Schrank oder sowas und werden nicht gebraucht und irgendwann vielleicht sogar auf Müll, wenn das Gerät kaputt ist oder sowas, werden die dann weggeworfen oder ich weiß es nicht. Und das gleiche gilt auch für Kopfhörer oder sowas, die sind auch nicht mitgeliefert. Das war ja auch schon beim Jolla Phone so und finde ich auch eher eine gute Sache, weil normalerweise, wenn man wirklich Musik hören möchte an so einem Gerät, dann hat man sowieso meistens bessere Kopfhörer als diese Standard-Plastik-Dinger, die da mitgeliefert werden. Mhm. Von da aus, also sehe ich da also kein Problem, was die Ausstattung angeht. Das Tablet selber ist erstaunlich leicht, wie ich finde, obwohl es, so habe ich mir sagen lassen, es Aluminium ist, was hinten drauf ist. Also kein Plastik oder sowas. Wobei oben und unten wahrscheinlich oder an einer Stelle ist da schon, also an der Seite ist es auf jeden Fall Plastik, das merkt man, das ist so weiß, genauso wie das Standard-Backcover des Jolla Phones in der gleichen Farbe gehalten und das ist Plastik, weil es muss irgendwo Plastik sein, weil ja da auch WLAN-Antennen drin sind und GPS und sowas und das verträgt sich nicht so gut mit Metall. Ansonsten abgerundete Ecken oben und unten, wenn man das im Hochformat jetzt hält zum Beispiel. Und das ganze Design, also wenn man das auch neben das Jolla-Phone legt, dann sieht einfach aus wie so ein plattgedrücktes, größer gezerrtes Jolla-Phone im Grunde. Und es ist, also man merkt auf jeden Fall, dass das aus einer Familie stammt, das Ganze. Also die Designsprache ist gleich gehalten. Mhm. Und ist gut. Also vom Design her passt es, vom Gewicht her passt es. Auch wenn man es anfasst, hat es irgendwie nirgendwo scharfe Kanten oder sowas oder irgendwie was einem stören würde, sondern es ist schön abgerundet an den Seiten. Gerade wenn man es im Querformat hält, dann spürt man das besonders. Ein bisschen unglücklich finde ich gelöst, dass die zwei Lautsprecher, es hat Stereo-Lautsprecher, dass die hinten angebracht sind an der rechten Seite, wenn man es mit der Kamera nach links dreht quasi. Oder eben unten angeordnet. Das ist so ein bisschen unglücklich gelöst, wenn man gerade irgendwie Filme oder sowas gucken möchte, dann hat man doch das Problem, dass man dann irgendwie eventuell mit einer Hand vielleicht einen der Lautsprecher verdeckt oder man muss halt irgendwie das so halten, dass das halt an der Hand quasi zurückschallt, sodass man vernünftig was hören kann. Aber ansonsten kann man da eigentlich nicht groß meckern. Also die haben das wirklich clever gemacht. Auch das Design mit dem Last2Case ist clever gemacht. Das Last2Case hat ja so ein Origami-mäßiges Faltdesign, was man so dreimal falten kann, aber nicht eben gerade, sondern das ist wirklich, sind so Dreiecke, die man quasi falten kann. Und das ist recht gut gemacht, weil man dann zum Beispiel auch die rückwärtige Kamera dann quasi benutzen kann, ohne dass man das Last-to-Case, wenn es komplett aufgemacht ist, also wenn man quasi das Display sieht, kann man einfach nur eine Kante, eine Ecke zurückfalten und hat dann die Kamera freigelegt und kann damit dann Fotos schießen und hat den Rest des Gerätes weiterhin noch geschützt mithilfe des Last-to-Cases, was eine nette Geschichte ist.
Okay, aber man kann das nicht irgendwie aufstellen oder so.
Doch, das kann man auch. Dafür ist auch dieses Origami-3-Dingens. Ich hatte ein bisschen was Zeit gebraucht, um es rauszukriegen, wie man es wirklich aufstellt, aber dann ist es wirklich einfach. Und ich habe jetzt sogar rausgefunden, dass man das nicht nur in einer Position aufstellen kann, sondern auch, also zwei Neigungswinkel gibt es im Grunde genommen, wo du es aufstellen kannst. Einmal sehr, sehr, sehr flach. Das ist quasi, wenn du nur ein Ding umklappst und wenn du dann alle zwei umklappst, dann hast du halt wirklich das Ganze sehr steil aufgestellt. Und das ist dann ideal, wenn du dann so quasi Notebook-mäßig dann drauf schauen möchtest und eine Tastatur drauf klatschen möchtest oder sowas, was ich auch gemacht habe schon. Also Bluetooth-Tastatur davor und dann kann man damit auch wunderbar arbeiten.
Okay.
Und ja, ansonsten, was kann man so sagen zur Hardware? Das einzige Loch, was es da an dem Teil gibt, was so ein bisschen wackelig daherkommt, ist der Micro-USB-Anschluss. Also ich weiß nicht, ich habe da schon mehrmals das Teil reingesteckt, also den Lader, und es fühlt sich so ein bisschen wackelig an, weil ich dann jedes Mal, also nicht so, dass es irgendwie kaputt gehen würde, aber so, dass ich quasi das Teil reinstecken kann und dann merke, ja, das USB-Kabel, das guckt ein bisschen schief da aus dem ganzen Zeug raus. Es lädt ohne Probleme, aber guckt ein bisschen schief draus. Und dann muss ich es immer gerade machen und dann merkt man so, wie das ein bisschen reinploppt. Also keine Ahnung, was da irgendwie gemacht wurde, aber es gibt keine Probleme wie mit dem alten Nokia N900, dass man da irgendwelche USB-Anschlüsse reinschiebt in das Gehäuse oder sowas. Das nicht, aber so ein bisschen seltsam fühlt sich das an. Ansonsten einen Klinkenstecker gibt es auch noch an der linken oberen Seite. Das ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, seltsam angebracht, weil der Rest der Anschlüsse auf der rechten Seite sich befinden. Also der Schlitze zum Beispiel für Micro-SD-Karte und eben Micro-USB, der hätte eigentlich auch der Kopfhörer dran gemusst, finde ich zumindest. Jedenfalls vertue ich mich jedes Mal, wenn ich einen Kopfhörer anschließen möchte. Okay. Aber gewöhnt man sich vielleicht dran. Ja, das sind so die Anschlussmöglichkeiten, die das Teil hat.
Okay, und eine SD-Karte hast du mal reingetan, funktioniert alles?
Weil da ja, die Micro-SD-Karte funktioniert genauso wie beim Jolla-Phone. Steckst du rein, wird die gemountet und sollte natürlich in einem richtigen Dateisystem sein, also in einem Dateisystem entweder FAT32 oder eines der Linux-Dateisysteme, dann wird es automatisch gemountet unter Media irgendwas, also dann die Bezeichnung der, so eine, wie heißen die, UIDs, da wird das dann drunter gemountet und dann kann man damit auch arbeiten. Also, und auch wenn da schon Bilder drauf sind oder sowas, werden die nach einer kurzen Zeit dann auch in den Index reingepackt und dann kann man die in der Galerie oder sowas auch sich anschauen.
Okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob bei der Kampagne, es war ja irgendwie ExFAT-Support oder sowas, dass man die großen SD-Karten nutzen kann. Ich weiß gar nicht mehr, haben sie das noch geschafft gehabt? Funktioniert das? Hast du es mal ausprobiert?
Das habe ich leider noch nicht ausprobiert mit ExFAT, aber es ist halt so, es ist halt ein normales Linux drauf, du kannst dir ExFAT einfach nachinstallieren, ne? Muss halt nur die, ist ja halt auch ein x86-System, das heißt, du kannst dir theoretisch sogar von deinem normalen Desktop-Linux-System ein Binary-Fuse-ExFAT-Binary rüber kopieren, dann kannst du ExFAT damit auch mounten. Ich habe jetzt tatsächlich keine Micro-SD-Karte, die ExFAT als Dateisystem standardmäßig drauf hatte. Okay. Und ich war auch zu faul, um das zu testen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ich getestet habe, ist USB on the go. Das funktioniert eigentlich recht gut, wobei es wird nicht automatisch eingebunden. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß momentan. Aber es wird automatisch erkannt. Das heißt, wenn man ein Terminal hat oder sowas, dann kann man dann direkt sehen, okay, da wurde jetzt ein USB-Stick erkannt. Man muss den nur manuell mounten. Und dann kann man den auch ganz normal benutzen. Eine Maus funktioniert, wird auch erkannt, funktioniert nicht, weil es gibt keinen Mauszeiger, der standardmäßig eingerichtet ist an dem Ganzen. Und eine Tastatur funktioniert auch. Tastatur ist für den einen oder anderen vielleicht interessant anzuschließen, wenn man mal ins UEFI oder ins BIOS reingehen möchte. weil da kann man halt eben auch Sachen machen, wie zum Beispiel von der Micro-SD-Karte oder sowas booten oder von einem anderen System booten. Das geht halt, wenn man da die Tastatur angeschlossen hat per USB und dann, ich glaube, F2 oder so oder Escape drückt, dann kommt man in das Menü rein.
Genau. Jetzt hatten wir gerade ein kleines aufnahmetechnisches Problem, aber ich hoffe mal, wir kriegen das mit der Sendung trotzdem noch gut hin. Ja, du warst gerade bei der Hardware-Beschreibung so, was mich gerade interessiert, hast du noch ein anderes Tablet oder ist es dein einziges Tablet? Also einfach, ja, kannst du da vergleichen oder bist du jetzt erstmal das Erstbesitzer sozusagen?
Ne, ich hatte noch zwei Tablets davor. Einmal so ein, was das Vivaldi-Tablet werden sollte, die Hardware-Basis dazu. Ah. Das hatte ich mir damals geholt gehabt. Das war auch recht gut, weil es sehr, sehr viele Anschlüsse hatte. Hat aber keinen Micro-USB-Anschluss, sondern so ein Mini-USB und konnte dann auch per OTG verschiedene Sachen und so anschließen. War aber einfach zu langsam. Und dann habe ich mir damals, als dieser Fire Sale oder sowas ähnliches war, habe ich mir einen HP Touchpad geholt. Das ist so ein etwas größeres 10-Zoll-Tablet und das hat auch immer noch heutzutage ordentlich Leistung. Wobei das einzige Problem ist halt, glaube ich, der Arbeitsspeicher mit 1 GB ist ein bisschen was mager und WebOS wird ja jetzt auch nicht mehr weiter richtig unterstützt auf dem Gerät. Man kann zwar Android auch drauf installieren, auch recht aktuell ist, ich glaube 5.0 passt da auch noch drauf oder zumindest 4.4.4. Und dann kann man damit auch ordentlich arbeiten. Und das letzte Tablet, was ich habe, ich habe also noch eins, ist das BlackBerry Playbook. War das okay. Aktuellste.
Du hast aber echt so lauter aussterbende Plattformen, oder?
Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich immer aufs falsche Pferd setze.
Das ist ja auch nicht so gerade das
Beste. Ja, wobei, oben Android habe ich ja auch, aber das war halt nur dieses Vivaldi-Tablet-Gedönse mit Android und naja.
Aber du suchst ja schon ein bisschen die Exoten raus. Kann man nicht so anders sagen.
Ja,
aber
das ist ja dann auch was Spannender, weil den 0815-Tablets, die hat ja jeder schon mal gesehen, aber sowas hat dann noch nicht jeder gesehen. Und gerade das BlackBerry Playbook ist halt wirklich so eins mit so richtig Potenzial, weil das Teil hat wirklich für damalige Verhältnisse 64 GB interner Speicher ist, glaube ich, enorm und ich glaube immer noch enorm für so ein Tablet. Dual-Front-Stereo-Speaker, die wunderbaren Sound liefern, USB, Micro-USB-Anschluss mit, glaube ich, OTG auch und Micro-HDMI-Ausgang, da kannst du das anschließen an den Fernseher und damals hatte ich noch keine Playstation, da konnte ich das an den Fernseher anschließen, um dann irgendwie YouTube oder andere Videostreams auf dem Dump-Fernseher quasi eben anzuschauen, der eben kein Internet hat oder sowas hatte. Da macht das auf jeden Fall, hat das Sinn gemacht, also ist schon okay. Ordentlich.
Also sozusagen kennst du dich trotzdem schon mit Tablets aus und kannst jetzt deine Expertenmeinung zu dem neuen Jolla-Tablet auch fundiert geben. Ja, okay, hardware-technisch gefällt dir das Ding also ganz gut oder gut?
Ja, bis von außen her, vom Anfassen, das Einzige,
die Stecker
was so,
jetzt?
Ja, die Stecker so, also so aber das geht. Es geht für den Preis, muss ja immer im Kopf behalten, das hat, wie viel hätte es gekostet? 200 € hätte es gekostet. Ich glaube, wir haben für 170, 180 haben wir das Ganze, glaube ich, finanziert gehabt. Für den Preis ist das vollkommen okay. Also da, das ist schon Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich mal sagen.
Okay, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zur Software. Da läuft ja das Sailfish OS 2 drauf, so wie auf deinem Handy auch. Trotzdem wurde es ja gerade dafür angepasst und dafür entwickelt und das hat ja auch so ein bisschen viel Geld bei Jolla gefressen, wohl scheinbar auch zu viel, als dass die Firma fast daran pleite gegangen ist. Und die Oberfläche muss ja auch ein bisschen anders aussehen, ist ja schließlich auch ja größerer Bildschirm, andere Aufteilung von den Apps. Wie gefällt dir das so?
Also das haben sie recht gut gelöst, das muss man ganz ehrlich sagen, weil man fühlt sich sofort zu Hause, wenn man das Jolla Phone benutzt, mit den Wischgesten und dem ganzen Kram und die Änderungen, die da gemacht worden sind, die größten Änderungen, die man sieht, ist im Benachrichtigungszentrum, weil das hat quasi jetzt zwei Spalten, eine linke Spalte, wo Wetter angezeigt wird und die Benachrichtigungen selber, und rechts die Spalte mit Schnelleinstellungsmöglichkeiten, WLAN, GPS, oder ein Selfie aufnehmen oder nach dem Ort schauen, wo man gerade ist. Also diese Quick-Einstellungen, die lassen sich dort durchführen. Das ist gut gemacht. Ansonsten der größte Unterschied zum Selfish OS auf dem Phone ist, dass die meisten Apps dann wirklich auch im Querformat funktionieren. Auch der Launcher, also der Homescreen Lipstick funktioniert im Querformat. Da kann man also die Apps mit starten im Querformat, und der ganze Screen dreht sich auch. Und ansonsten ist da eigentlich nicht großartig ansonsten extra Arbeit zu sehen, die sie in das Tablet so reingesteckt haben, im Vergleich zu dem, was man auf dem Selfish OS Phone jetzt schon gesehen hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass viele der Änderungen natürlich, die an der Usability gemacht worden sind, in der Version 2.0, die man ja erst im Phone gesehen hat, die natürlich ordentlich viel Sinn machen auf dem Tablet. Zum Beispiel eben das von unten nach oben swipen, um Apps zu öffnen. Das ist einfach, gerade auf dem Tablet macht das ordentlich viel Sinn, wenn man da zwischen Apps wechseln möchte, beziehungsweise neue Apps aufmachen möchte und dann nicht irgendwie zurück zum Homescreen gehen muss, sondern das direkt aus einer anderen App heraus machen kann. Das macht also sehr viel Sinn. Auf dem Tablet benutze ich das sogar häufiger als auf dem Phone. Auf dem Phone erwische ich mich dann doch das ein oder andere, dass ich da male, dass ich da aus der App rausgehe und dann erst den App-Launcher quasi hochziehe, um dann die andere App zu starten. Ja, ansonsten war es das im Grunde genommen mit den großen Selfish OS-Anpassungen für das Tablet selber. Man merkt natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass der Webbrowser ein bisschen optimiert ist, dass die Anwendungen alle für natürlich diesen hochauflösende Display angepasst sind. Das sind hier, was sind es, 2500 irgendwas mal 1000 irgendwas. Ich habe die Spezifikationen auch irgendwo, da kann ich nochmal ganz genau sagen, was das für eine Auflösung ist, aber das ist eine sehr hohe Auflösung. 2048 mal 1536 Pixel, das ist mehr als das, was ich gerade auf meinem Notebook habe, mehr als das, was ich auf meinem großen Fernseher habe. Das heißt, das ist schon eine bombastische Auflösung. Und dafür sind die Apps, die von Jolla kommen, meistens sehr gut angepasst. Das muss man durchaus sagen, ja.
Okay, wie ist es? Also, du hast gesagt, ein paar Apps sind angepasst, oder also alle, die von Jolla direkt kommen. Wie sieht es aus mit Apps, die halt von Privatentwicklern sind?
Also da gibt's natürlich etwas weniger. Das, was mir sofort aufgefallen ist, als ich den Jolla Store aufgemacht habe, ist, dass es erstmal weniger Apps zur Auswahl gibt, die man installieren kann.
Ja, genau, man muss auch wissen, es ist ja jetzt, das ist ein x86, gell,
Tablet? Genau, das ist eine komplett andere Plattform. Das heißt, man kann nicht einfach die Phone-Apps nehmen und dann drauf laufen lassen, sondern man muss die eigentlich neu kompilieren. Und das haben einige Entwickler einfach nicht gemacht, weil sie auch kein Tablet zum Testen haben. Und bei dieser bombastischen Auflösung ist das Testen in so einem Emulator auch kein Spaß, weil da hat man meistens ja auch kein so großes Display, um den Emulator 1:1 darstellen zu können. Und da hatte ich ja auch zumindest immer das Problem, dass dann, wenn das skaliert wurde, dass das mit den Schriften und dem ganzen Kram dann nicht so richtig auf das Display passte beim Emulator. Und aus dem Grunde ist das Entwickeln auf so einem Emulator, wo das alles downgescaled wird, so ein bisschen kontraproduktiv. Da kriegt man das also nicht so schön gestylt hin. Ansonsten ist das der andere Grund ist, dass man so ein bisschen Arbeit reinstecken muss, weil Jolla ja im Zuge von Selfish OS 2.0 dann wirklich erst einmal diese Skalierbarkeit auf verschiedenen Displaygrößen, auf verschiedenen Auflösungen erstmal in die API mit eingebaut hat. Sie hatten vorher so rudimentäre Sachen, aber jetzt haben sie wirklich so Standard-Sachen wie Icon-Größe in Medium, in Large, in Small, in Extra Large, in Huge, in Extra Small und so weiter und so fort. Also so Standardwerte, die man verwenden kann, um für jedes Display ungefähr die richtige Auflösung oder die richtige Größe hinzubekommen, prozentual. Mhm. Und das kam halt erst mit Selfish OS 2.0 dazu, und viele der Anwendungen, die wurden halt vorher schon entwickelt und sind dann halt entweder nur teilweise umgestellt worden, teilweise auch gar nicht. Aber es gibt auch eine Reihe von Apps, die extra fürs Tablet entwickelt worden sind oder zumindest geforkt worden sind von anderen ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit der Twitter-App zum Beispiel. Da gibt es ja Tweetian für das Selfish OS Phone, also für das Jolla Phone. Und hier gibt es Twablet, nennt sich das Ganze, also T-W-A-B-T-L-S geschrieben. Ist, glaube ich, ein Fork von Tweetian. Auf jeden Fall ist das sehr gut fürs Tablet angepasst. Das ist die beste Twitter-App, die ich gesehen habe bisher. Auf einem Tablet zumindest. Besser als die, ich habe auch die native Twitter-App installiert von mit dem Android-Support, der ja auch wieder mit dabei ist. Und die ist nicht so gut angepasst fürs Tablet wie das hier, weil da hat man also wirklich verschiedene Spalten, die dann erst einmal sind, im Hochformat sind zwei Spalten, einmal ganz normal sein Twitter-Stream quasi, dann die Erwähnungen, die man hatte oder die Chats, die man geführt hat, und dann kann man weitere Spalten hinzufügen, indem man nach rechts wischt, und da kann man dann zum Beispiel Suchen hinzufügen, um nach bestimmten Trending Topics oder sowas zu suchen oder bestimmte Topics einfach dann anzeigen zu lassen. Zum Beispiel habe ich hier einfach mal Hashtag Selfish OS reingepackt als Suche, und das zeigt mir dann halt immer die neuesten Selfish OS Geschichten an, die da irgendwie getwittert werden. Also das ist sehr schön, und man kann einfach noch weitere einfach hinzufügen, weitere Spalten hinzufügen, und wenn man es in Quermodus nimmt, dann zeigt er natürlich dann direkt drei Spalten an, die dann auch wirklich dann drauf passen, und so hat man wirklich einen tollen Überblick. Wenn man in einen Tweet reingehen möchte, dann öffnet sich von der Seite einfach der Tweet selber. Quasi, der nimmt quasi nur den Platz einer einzigen Spalte weg. Hat den großen Vorteil, dass man auch weitere Tweets weiterhin lesen kann, darauf reagieren kann. Und also das ist wirklich Multitasking at its best und eine wirklich gute, geile, die beste App, die ich bisher fürs Tablet gesehen habe in dieser Anpassungsmöglichkeit.
Okay. Und wie sieht das aus mit der Maps-App und sowas? Die funktionieren auch alle, oder?
Ja, die funktionieren auch alle. Ich hatte ganz zu Anfang irgendwie, weil GPS standardmäßig ausgeschaltet ist, erstmal gedacht, ups, gibt es kein GPS oder sowas. Auch in den Quick-Einstellungen war es nicht standardmäßig drin. Bin dann in die Systemeinstellungen reingegangen und habe es dann dort gefunden. Also da gibt es dann GPS, das kann man an- und ausmachen. Funktioniert auch relativ gut und schnell. Aber ganz ehrlich, ich benutze das nicht so häufig, das GPS, weil wenn ich irgendwie Kartennavigation machen möchte, dann bin ich eher am Handy unterwegs und nicht mit dem Tablet unterwegs.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Tablet ist ja eher so, ja, mal hier ein Video gucken, mal auf der Couch irgendwie was eintippen. Also so nehme ich es meistens her. Und ja, vielleicht mal eine kurze Internetsuche machen, die man jetzt nicht auf dem kleinen Telefon machen möchte, und halt so ein paar Apps, die halt, ja, Spiele oder sowas, die halt auf dem Tablet irgendwie besser funktionieren.
Ja, genau, dafür nutze ich das auch hauptsächlich, ja.
Wie sieht's aus mit den Android-Apps?
Also Android Support ist wieder mit dabei, wird auch unterstützt, aber ist auch wieder x86, das heißt, man muss da so ein bisschen schauen. Wo ich ein bisschen erschrocken war, es gibt ja beim Einrichtungsassistent erstmal die komfortable Funktion, den Android-Support. Da wird man gefragt, braucht man den oder braucht man den nicht? Wenn man den nicht braucht, wird er gar nicht installiert. Das ist vielleicht auch eine Funktion oder ein Feature, okay, was einige immer noch vergessen, was ich wirklich einer der besten Features von Selfish OS halte. Das war beim Jolla Phone ja auch so. Da konnte man auswählen, welche Apps man vorinstalliert haben wollte. Und dann wurden auch nur die installiert. Zum Beispiel habe ich hier Exchange-Support, brauche ich überhaupt nicht. Dann habe ich den direkt abgewählt. Dann braucht er der nicht runtergeladen zu werden. Und anderer Kram, den ich auch nicht brauchte, habe ich dann einfach da rausgeworfen. Aber das Tolle ist, wenn man den Android-Support reinnimmt, kann man sich auch direkt einen Store installieren lassen. Da gibt es, glaube ich, eine Auswahl zwischen dem Yandex-Store und dem Aptoid-Store. Wenn man sich die installiert, kommen die zum Beispiel beim Aptoid-Store, gibt es verschiedene Repositories oder verschiedene Stores, die man einrichten kann. Und wenn man sich den Aptoid-Store von dem Jolla-Store runterlädt, dann wird automatisch auch ein Jolla-Tablet-kompatibler Store mit eingebunden.
Okay.
Aber der hat ultra, ultra, ultra wenig, also unter 50, ich glaube, es waren nur 30 oder sowas Apps drin.
Hast du alle installiert?
Und ich habe nicht alle installiert, weil, ich sag mal, 15 brauchbare Apps sind da drunter auch nur. Darunter aber, glaube ich, auch Microsoft Office, interessanterweise, wo ich mir auch erstmal dreimal den Kopf gekratzt habe. Aber na gut, das kann man sich auch runterladen, wer das möchte. Also das sind Apps, die wirklich auch 100% kompatibel sind mit dem Tablet, die dann auch funktionieren sollten. Es gibt im Jolla Store selber auch ein paar Android-Apps, die funktionieren sollten, aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel meine App, die ich selber auch maintaine, den Signal, oder jetzt heißt es Libre Signal Jolla Edition, dass ich dort eigentlich nur eine APK hochgeladen habe für ARM. Und ich habe mich noch nicht getraut, das jetzt runterzuladen, weil es wird im Jolla Store mir angezeigt für das Tablet. Es würde auch wahrscheinlich nicht funktionieren, weil auch keine SIM-Karte drin ist, natürlich eingebaut ist im Tablet und man auch keine reinpacken kann. Deshalb würde das nicht funktionieren. Also ich habe auch gehört von anderen, dass sie so ein bisschen was Probleme haben, dass andere Stores denen auch anzeigen oder Programme anzeigen für die ARM-Architektur. Und dass dann die runtergeladen werden und bei der Installation gibt es dann irgendwie eine Fehlermeldung, dass es die falsche Architektur ist. Das habe ich selber noch nicht erlebt gehabt.
Weißt du,
im App Store selber sind halt, wird das richtig gemacht. Also ich habe jetzt noch, es gibt ja andere Stores, die man einbinden kann. Da sind dann ein paar Millionen Anwendungen mit dabei. Die habe ich auch mit eingebunden. Die haben also alle funktioniert, die Anwendungen, die ich dann runtergeladen habe. Okay, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so viele Android-Anwendungen benutze ich auch nicht.
Wie sieht es aus bei FreeDroid? Hast du da mal
Du meinst F-Droid?
F-Droid, ja, genau.
F-Droid habe ich, glaube ich, gar nicht draufgepackt. Okay. Ich weiß, ich habe es auf dem Phone, aber doch, habe ich draufgepackt. F-Droid ist drauf. Und habe da, glaube ich, den Firefox oder irgendwas runtergeladen. Also der funktioniert auch,
okay.
Der F-Droid. Und genau, ich habe den Firefox runtergeladen und OSM-End runtergeladen. Und die funktionieren auch ohne Probleme. Mhm. Diaspora habe ich auch nochmal runtergeladen. Wobei ich es dann gemerkt habe,
Diaspora-App.
Ja, ich habe die auch nur runtergeladen, weil ich mich genauso gefragt habe, es gibt eine Diaspora-App. Und dann kam raus, ja verdammt, das ist einfach nur ein Webview mit einer Toolleiste oben, der dann zwischen den verschiedenen Webseiten springt. Da habe ich gedacht, ja super, kann ich auch meinen Webbrowser benutzen.
Okay. Gut. Benutzen noch Diaspora?
Ja, ich benutze es noch, aber im Webbrowser halt, weil da funktioniert es auch besser. Mittlerweile haben die ja eine neue schicke GUI da aufgestellt für die Webseite und die funktioniert wunderbar. Auch mit meinem Browser, also dem WebCat-Browser. Natürlich gibt es meine Apps auch alle fürs Jolla-Tablet. Die habe ich natürlich alle direkt vorher auch schon angepasst gehabt.
Gut, und jetzt kannst du sie auf deinem schönen neuen Tablet
genau.
Durchgucken.
Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, zum Android-Support kann man noch was sagen. Das ist ein neuerer Android-Support als das, was es auf dem Jolla Phone gibt. Das ist API-kompatibel mit Android 4.4.4. Das heißt, da kann man auch die etwas neueren Anwendungen dann installieren, falls es da irgendwie Probleme gab auf dem Jolla Phone mit zu alter Android-API-Kompatibilität, ist das hier kein Problem auf dem Tablet. Und ja, es hat, man merkt auch so ein bisschen, dass da ein anderes Android emuliert wird, so ein bisschen oder simuliert wird, indem, wenn man Apps installiert, dann wird einem, werden die Berechtigungen einem anders dargestellt, als das noch beim Jolla Phone der Fall ist. Und werden vor allen Dingen, kann man da nicht einfach weiter klicken, sondern da muss man wirklich runterscrollen und dann kann man erst auf Installieren klicken. Also muss ich wirklich alle Rechte dann durchschauen, bevor man dann auf Installieren klickt. Aber das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist, richtig großartig. In Sachen Speed und sowas läuft das verdammt schnell. Also ich merke keinen Unterschied, ob ich wenn ich OSM-End starte oder Firefox starte, merke ich keinen großen Unterschied dazu, als wenn ich meinen nativen Webbrowser starte oder die normale Karten-App starte. Das lädt genauso schnell und flink. Und ich glaube, das macht der Prozessor zum einen, zum anderen natürlich auch der Arbeitsspeicher, der mit 2 GB natürlich ein bisschen was mehr kann, als das, was man vom Jolla Phone her gewohnt ist.
Jetzt ist es ja natürlich ein richtiges Linux, ein x86 Linux. Das erste, was mir so einfallen würde, weiß ich aber auch nicht, was da für eine CPU drin ist. Weiß ich nicht, da eine Virtual Machine drauf zu packen und damit rumzuspielen. Geht sowas oder würde das gar nicht funktionieren, weil einfach der Prozessor da schlapp machen würde?
Ja, also theoretisch würde es gehen. Was ich jetzt bisher nur gemacht habe, ist den J-Boy habe ich mir installiert. Das ist so ein Gameboy-Emulator. Also Gameboy-Spiele kann man damit emulieren. Ich glaube, einen SNES-Emulator kann man auch draufpacken. Ich glaube, ich habe sogar einen PlayStation 1-Emulator irgendwo gesehen. PC SXE oder so, wie er heißt, den kann man auch drauf laufen lassen. Ich glaube, der funktioniert über SDL und ich glaube, SDL-Anwendungen laufen auch irgendwie. Aber so ein richtiges, ein anderes System drauf laufen zu lassen, weiß ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht ausprobiert. Was funktioniert, habe ich ausprobiert, das war QEMU. Ja. Allerdings habe ich da keine grafische Anwendung mit gestartet, sondern bin dann einfach nur hinein CR-routet in ein ARM-Linux, was ich da auch drauf hatte, um irgendwie was mir anzuschauen oder einfach mal auszuführen. Das hat also damit funktioniert. Von der Geschwindigkeit her, das ist ein Quad-Core, ist ein Atom-Prozessor. Für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, ein Atom Z. Ich habe es irgendwo gehabt. Ich habe es extra rausgesucht gehabt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Z irgendwas. Also Z3735F.
Ja, das ist das, was DuckDuckGo mir vorschlägt, wenn ich Atom Z eingebe, ist es genau 3735F.
Genau, das,
das ist das Einzige, glaube, was er vorschlägt.
Ja, das ist, glaube ich, eine der Low-End Atoms. Aber Quad-Core 1,8 GHz getaktet. Du merkst also keinen Leistungseinschub oder also da merkst du nicht, dass das irgendwie langsam ist oder dass es, also das merkt man nicht. Das Einzige, was man merkt, und das ist so vielleicht einer der Nachteile, der größten Nachteile des Tablets, dass das doch das ein oder andere Mal so warm wird, das Teil. Also nicht so von außen her so warm, dass das irgendwie zu heiß wäre oder irgendwie sowas, aber anscheinend so warm wird, dass der WLAN-Chip sich einfach mal verabschiedet. Und ich weiß nicht, ob einige Leute das schon mitbekommen. Ich hatte ja in meinem Review, als ich das ausgepackt habe, quasi, hatte ich das Problem ja schon mal gemeldet, habe dann so kurz immer so ein bisschen Update gemacht und ich habe jetzt wirklich rausgefunden, es liegt an der Hitze. Da schaltet sich einfach der WLAN-Chip, also schaltet sich nicht ab, sondern du hast einfach Verbindungsabbruch einfach. Und
das ist ja scheiße.
Und das ist kacke, wenn du dann mitten in so einem Video bist, das 2 Stunden lang geht oder wenn man. Fängt das an zu stottern und dann weißt du schon, ach kacke, jetzt hört das gleich auf und dann bleibt es komplett stehen, weil dann die Verbindung weg ist. Und dann musst du erstmal das Tablet, das Display ausmachen, am besten das ganze Tablet ausmachen, 15 Minuten warten, bis sich das abgekühlt hat, wieder anmachen, dann hast du wieder WLAN. Eines der größten Probleme. Ich weiß nicht, ob das noch per Software irgendwie gelöst werden kann, aber ich vermute, das ist ein allgemeines Hitzeproblem. Aber das ist so das Negativste, was mir bisher aufgefallen ist, so an der Hardware. Aber wir kennen es ja von irgendwelchen, von anderen Tablets oder von irgendwelcher Hardware. Es gibt immer irgendwie ein Teil oder irgendwas, was nicht so richtig funktioniert oder etwas, was einem ärgert. Und wenn man ganz normal rumsurft, hat man das Problem nicht. Ich hatte jetzt das Problem nur, weil ich so ein Netzteil hatte, was jetzt ein bisschen was mehr als 2 Ampere kann. Ich habe nämlich nochmal drauf geschaut, es sind 2,2 Ampere oder sowas. Das ist das Netzteil des HP Touchpads. Das benutze ich eigentlich auch immer für meine Smartphones zum Schnellaufladen, also Quick Charge, weil dann hast du das ultraschnell aufgeladen und das Tablet lädt auch viel schneller und laut Spezifikationen soll es auch 2 Ampere können. Kann es auch, lädt auch ohne Probleme. Nur du kannst dabei, während es lädt, nicht noch einen Film in Full HD oder sowas anschauen, weil dann wird es zu warm und dann geht das WLAN weg. Also das ist das Einzige, was mir so negativ aufgefallen ist. Ansonsten, wenn du normal rumbrauchst, wenn du keine Videos über 4 Stunden anschaust, hast du das Problem nicht, dass das irgendwie zu heiß läuft. Wobei natürlich Video über 4 Stunden ist auch schon ein starkes Stück, weil der Akku wirklich so lange durchhält. Ist auch kein so großer Akku mit 4450 mAh, glaube ich. Ist das auch kein so richtig großer Akku, aber er hält also durchaus durch. Und über den Tag kommt er auf jeden Fall mit. Und 2 Tage bis maximal 3 Tage eventuell auch, je nachdem, wie oft man es nutzt. Da darf man natürlich nicht irgendwie so 2-stündige Podcasts sich jedes Mal anschauen. Dann ist das sehr schnell leer. Ansonsten fürs Webbrowsen oder E-Mails checken, was man halt so macht, hält das durchaus locker 2 Tage durch. Im Standby, interessanterweise, hält das dann aber auch nicht viel länger durch. Okay. Wobei ich mir gedacht hätte, dass deutlich länger durchhalten muss, weil wenn man das Ganze sich mal so ein bisschen analysiert und wir sind ja hier bei einem Linux-Podcast, da habe ich mir natürlich auch die Innereien angeschaut und dann siehst du so richtig, wie im Grunde genommen, sobald du das Tablet ausmachst oder den Knopf drückst zum Ausmachen, Bildschirm ausmachen, merkst du so direkt, es wird alles runtergetaktet, CPU-Kerne werden runtergetaktet, teilweise sogar abgeschaltet, alles Mögliche wird abgeschaltet und runtergetaktet und WLAN wird teilweise auch ausgeschaltet in einem bestimmten Bereich oder in extrem niedrigem Sparmodus irgendwie reingepackt. Es ist sogar so, es wird so low getaktet auf, glaube ich, 200 Megahertz oder sowas, dass du, wenn du einen Systemmonitor laufen lässt, dass der immer auf Anschlag läuft, so ein bisschen so auf 90-99% die ganze Zeit, weil so extrem runtergetaktet wird, dass allein den Systemmonitor laufen zu lassen halt den Prozessor so weit auslastet, dass der auf 99% läuft.
Aber woran liegt es dann, dass es so lange, nicht lang genug hält in einem Standby?
Das ist eine gute Frage. Ich vermute sehr stark, weil das habe ich noch nicht ausprobiert, bei dem Jolla Phone ist es so, dass es am Android-Support liegt, dass der irgendwie was macht und dass der einfach die ganze Zeit irgendwas macht und deshalb das Ganze dann irgendwie Akku frisst. Da müsste ich noch genauer untersuchen. Bisher ist mir das auch nicht so negativ aufgefallen. Es ist nicht so, dass das, weil ich benutze das Tablet meistens am Tag auch, um mir, was weiß ich, auf Google Plus oder auf Diaspora die neuesten News anzuschauen oder da hat einer mal ein lustiges Video gepostet oder sowas. Und deshalb ist mir das nicht negativ aufgefallen. Aber dem einen oder anderen, der das vielleicht nur einmal in der Woche benutzt, das Tablet, und dann einfach irgendwo weglegt und dann davon ausgeht, dass am Ende der Woche das Tablet noch läuft, davon würde ich nicht immer ausgehen, dass das auch wirklich der Fall ist.
Okay. Ja gut, ich meine, mein Android-Tablet, doch eine Woche hält schon durch, wenn ich es nicht benutze, aber irgendwann ist dann auch immer aus. Also meins liegt halt meistens auch irgendwo rum und dann vergesse ich es und dann finde ich es nicht mehr dann ist es halt irgendwann alle. Das lag dann halt wieder mal in irgendeiner Ecke rum. Gut.
Man kann noch was zur Hardware sonst noch so sagen. Ja. Kameras hat es ja auch zwei. Vorne eine 2-Megapixel-Kamera, hinten eine 5-Megapixel-Kamera, die auch fokussieren kann, also einen Autofokus hat.
Full-HD-Video.
Ja, aber wie üblich bei Tablets kann man die Kameras in die Tonne kloppen. Also die sind beide nicht zu gebrauchen. Also was heißt nicht zu gebrauchen? Man sieht noch, wer da ist oder sowas. Man kann es auch theoretisch für Videochat oder sowas benutzen, wobei ich das noch nicht ausprobiert habe mit der vorderen Kamera. Also dafür sollte es ausreichend sein, aber auch so für Schnappschüsse mal so machen. Aber die Kamera ist, die 5-Megapixel-Kamera hinten, die macht deutlich schlechtere Bilder als zum Beispiel die Kamera des Jolla Phones. Nun hat die Jolla Phone-Kamera eine höhere Auflösung, klar, aber hier merkt man richtig, an der Kamera wurde gespart, weil das ist schon auch bei, sagen wir mal, nicht allzu dunklen Verhältnissen, merkt man da schon ein Bildrauschen und das ist nicht so schön. Also das muss man ganz ehrlich sagen, die Kamera ist so ein Achillesferse, glaube ich, von allen Tablets. In dem Fall ist also Standardkram, der da eingebaut ist. Da habe ich aber auch bisher auch nichts Besseres gesehen. Also die anderen Tablets, die ich habe, da sind auch teilweise 5 Megapixel und sogar mehr verbaut. Die schießen auch keine besseren Fotos. Ist halt übliches Tablet-Problem, ne?
Naja, also auch meinem Nexus 7 kann man eigentlich vergessen. Also es macht einfach keine schönen Fotos. Braucht man nicht.
Ja, der Sound, das habe ich ja gesagt, 2 Stereo-Speaker sind da. Ist auch wunderschön, auch in dem Last2Case herausgeschnitten, die Stelle, wo die Stereo-Speaker drauf sind. Die liefern guten Sound, also wirklich deutlich besserer Sound als das, was man vom Jolla Phone ja kennt. Also da haben sie wirklich auf die Kritik vielleicht auch gehört so ein bisschen und haben da richtig guten Sound eingebaut. Sehr laut wird das Ganze. Es fehlt ein bisschen Bass, aber das ist so, glaube ich, auch so ein, wenn man nicht irgendwie einen Boom-Sound oder sowas hat, ist das, glaube ich, auch nichts Außergewöhnliches, dass da ein bisschen Bass fehlt. Die zwei Lautsprecher gucken so ein bisschen nach hinten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Nachteil, aber kann auch ein Vorteil sein, wenn ich zum Beispiel mir einen Podcast anhören möchte oder sowas. Dann und ich habe das Last Two Case drauf, dann ist es so, dass die nicht komplett verdeckt werden natürlich. Und dann lege ich das auf eine Holzplatte oder sowas, dann habe ich dann halt, wird der Schall zurückgeworfen und dann klingt das richtig, richtig raumfüllend auch und richtig, richtig gut. Man kann damit auch in einer kleinen Party oder sowas, kann man da auch Musik mitmachen. Also so laut sind die Teile doch schon. Naja. Ja, wenn ich überlege, es werden ja auch bei Amazon oder sowas diese kleinen, wie heißen diese kleinen Eierschalen, großen Dinger für Partys oder sowas werden da verkauft. Ich habe vergessen, wie die heißen, so Eierschalen, große Lautsprecher, wenn der verkauft für 30 Euro oder sowas, die dann richtig Bass haben und richtig laut sind. Also an die Lautstärke kommt das auch ran, da kommen die zwei Lautsprecher auch ran, das kann man durchaus sagen. Es ist also, sind gute Lautsprecher, sind keine sehr guten Lautsprecher, sehr gute Lautsprecher sind die im BlackBerry Playbook, weil die sind nach vorne gerichtet und die haben auch ordentlich Bass. Die übersteuern zwar so ein bisschen, aber die haben ordentlich Bass. Und hier, die übersteuern nicht so sehr, aber haben fehlt so ein bisschen was Bass. Ist aber sehr gut, wenn man Podcasts hören möchte, weil da hat man meistens eher Sprache und dann versteht man die Sprache besser ohne viel Bass.
Also ich hatte ja mal einen Nokia N95 und das waren einfach gute Lautsprecher. Die hatten auch Bass und so. Damals hat Nokia ja auch noch so eigene Musikdienste und sowas gehabt. Und hat das versucht, so ein bisschen zu powern. Das war schon, da kam schon was Gutes raus. Ja, alles, was danach kam, war dann, ich meine, gut, da war halt auch noch ein bisschen mehr Platz. Die waren ja früher wesentlich größer, so die Geräte.
Genau, das stimmt.
Ja, kein Vergleich zu dem, was
vom
heute rumliegt.
Also ich kann noch sagen, vom Soundvergleich, wenn ich Noten geben würde, würde ich sagen, hier, das Jolla Tablet hat eine 2 verdient. Das Playbook, das hat eine 1 verdient und mein BlackBerry Passport, das hat eine 1++ mit Sternchen verdient, weil das hat, glaube ich, den allerbesten Sound, den ich bisher gehört habe an einem Smartphone. Auch Boom Sound kommt da nicht ran aus meiner Sicht, aber das ist, glaube ich, etwas, da kann man sich an anderer Stelle nochmal streiten drüber. Na, also Sound auf jeden Fall sehr gut, also das Highlight von dem Jolla Tablet ist mit Sicherheit nicht der Sound, sondern das Display, weil das Display ist wirklich grandios. Also da haben sie wirklich, das hat sich gelohnt, so lange aufs Display zu warten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, die Farben sind gut, die Blickwinkel sind hervorragend, die Helligkeit ist gut. Ich habe sogar teilweise erstmal gedacht, das ist kaputt, das Display, weil ich habe die Helligkeit runtergedreht und es war immer noch verdammt hell. Ich habe die jetzt auch immer noch komplett runtergedreht, die Helligkeit, und es ist immer noch verdammt hell im Grunde. Und wenn ich dann die Helligkeit raufdrehe, dann strahlt es mich fast wie eine zweite Sonne an. Also das ist wirklich ein richtig geiles Display, das muss man ganz ehrlich sagen. Farben, alles, also selbst wenn du ein schlechtes Foto geschossen hast, auf diesem Display sieht das einfach richtig geil aus, weil das hat halt eben diese hohe Auflösung und wenn du so ein Foto mit 8 Megapixeln oder höher hast, das sieht einfach richtig geil aus auf dem Display und von den Farben her knallig und das ist wirklich eines der besten Displays, die ich bisher gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber gibt es nicht mehr so.
Ja, leider.
Tja.
Vielleicht noch in so einem Apple iPad findet man vielleicht so ein ähnliches Display noch. Zumindest haben sie die gleiche Auflösung.
Hm. Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, ist, kann ich das Selfish OS auch selber mal ausprobieren auf irgendeinem Tablet? Weißt du, ob es, was weiß ich, für irgendwelche Tablets Varianten zum Draufflashen gibt? Dass ich das mal selber probieren kann, oder ist das Tablet-Projekt bei Jolla jetzt einfach tot?
Also es gab ja bisher noch kein Tablet, wo man das irgendwie draufflashen konnte. Und ich glaube, es gibt bis jetzt auch noch keins, wo man das draufflashen kann. Direkt zumindestens, wenn man bei mehr da drauf schaut. Aber Es gibt, wenn ich mir gerade meinen Twitter-Feed so anschaue, zu Selfish S, da gibt es eigentlich mehrere Entwickler, die dann einen Sony, ich glaube, Z3 oder Z4-Tablet genommen haben oder irgendwie sowas und da dann einen Selfish S draufgeflasht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch die Tablet-Version ist, die da drauf läuft, oder ob es einfach nur die Telefon-Version ist, wo man halt schon Images für hat, für Nexus 5, für OnePlus X und so weiter und so fort. Oder das Fairphone 2 zum Beispiel. Ob das diese Telefonversion ist oder ob das automatisch in den Tablet-Modus schaltet oder ob da auch die Tablet-Version gemacht worden ist. Aber es gibt zumindest einige Ports schon. Also das ist irgendein Sony-Gerät, worauf das schon portiert worden ist. Ich schaue gerade in dem Tweet, um nachzuschauen, was das für eins ist, aber ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall haben da schon einige Entwickler dran gearbeitet, aber ich habe es bisher nicht gefunden in der üblichen Stelle, wo das eigentlich immer zu finden ist. Vielleicht haben sie es mittlerweile geupdatet, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also es gibt Portierungen, wo man das ausprobieren kann. Das sind allerdings alles Alpha-Versionen noch und die werden von der Community gemacht. Also da hat sich einer zum Beispiel ein Tablet gekauft einfach und hat dann eine Woche gebraucht, bis er halt eben Selfish S drauflaufen gelassen hat.
Gut, aber das ist natürlich jetzt für jemanden, der es mal schnell probieren will, gibt es also keine Möglichkeit. Was weiß ich, mein, der Prozessor drin ist, dieser Intel Atom, der ist, ich habe gerade mal geguckt, der ist ja in ziemlich vielen Tablets verbaut. Also da gibt es ja von Billig-Tablets über Asus so Mini-Netbooks, die alle mit Windows 10 verkauft werden. Da gibt es ja schon einige, aber da ist jetzt nichts bekannt, dass man da was draufflashen könnte einfach. Das wäre
ja, quasi Problem so eine einfache Version. Genau, das Problem sind ja meistens bei den verschiedenen Tablets, dass die Bootloader alle zu sind. Da kann man also kein anderes Betriebssystem booten. Und da muss man also mit Tricks arbeiten. Bei Sony weiß ich, da gibt's, die haben jetzt, ich glaube, letzten Monat oder sowas, haben sie alles Open Source, alles offen, da kann man die Bootloader alle öffnen, gemacht. Ich glaube, das haben sie nicht nur für Telefons, für Smartphones gemacht, sondern auch für Tablets gemacht. Deshalb ist das da relativ einfach möglich. Nexus-Geräte sollten eigentlich auch wunderbar gehen. Das ist aber dann alles ARM-Plattform. Wie es denn jetzt aussieht mit der x86-Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weil das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Bootloader meistens zu sind. Hm. Beim Jolla-Tablet kann ich sagen, ist der Bootloader offen. Da kann man also auch theoretisch andere Systeme drauf booten. Bisher habe ich noch keinen gesehen, der es gemacht hat, aber theoretisch ist es möglich.
Okay, das heißt, du könntest da jetzt ein Ubuntu-Tablet draus machen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn einer ein Image bastelt dafür, wäre das eigentlich kein Problem.
Apropos, da werden ja jetzt auch die neuen Beko-Tablets verkauft mit Ubuntu Touch.
Ja.
Mit Ubuntu Touch, ja. Wenn da jemand eins hat, oder ich weiß nicht, hast du vor, dir noch eins zu besorgen? Das war ja so ein bisschen die Frage, wenn kein Jolla kommt, war das ja so der Backup-Plan, weiß ich nicht.
Genau, also ich habe jetzt bisher nicht geplant, noch ein neues Tablet zu besorgen. Ich habe genug
Tablets im Grunde genommen. Du hast genug aussterbende Plattformen, du brauchst nicht noch eine.
Fieser Spruch. Nee, ich bin auch nicht so, ganz ehrlich gesagt, von dem Ubuntu-Tablet nicht begeistert, weil ich, das Konzept ist wunderbar, aber die Hardware, das ist ja jetzt kein x86-Prozessor, das Aquaris M10 hat, sondern das ist so ein, ich glaube sogar ein MediaTek-Prozessor, der da drin ist. Also das ist zu schwach einfach für das Ubuntu Touch, fürchte ich einfach. Und deshalb, aber muss jeder selber entscheiden. Vielleicht haben die es mittlerweile optimiert bekommen. Ich habe nur die Videos vom MWC gesehen und da hat das geruckelt wie Sau.
Okay, man kann es aber jetzt auf jeden Fall kaufen und ich habe auch schon heute die ersten Twitter-Leute gesehen, die es zumindest ausgepackt haben und es gezeigt haben. Ich weiß nicht, wenn einer von euch Hörern es hat und darüber mal reden will, also mich würde schon interessieren, wie ihr das findet. Also vielleicht können wir da für die Mai-Sendung was machen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der eins hat, dann meldet das vielleicht auch mal. Also würde mich interessieren, wenn man da mal mit jemandem sprechen kann, der eins hat und der uns da mal so ein bisschen Erfahrungen geben kann, ob es dann jetzt wirklich so ruckelt oder ob das irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Weil vom Konzept her gefällt mir das mit dem Ubuntu natürlich immer noch auch,
wenn ich glaube, das Interessanteste an dem Tablet ist ja, dass man diesen PC-Modus einstellen kann. Also Tastatur, Maus anschließen und dann ist man im PC-Modus. Ja. Und wie gut das dann funktioniert, das wäre sicherlich sehr interessant zu erfahren.
Genau, das würde mich auch interessieren. Also wer da Kontakte hat, kann ja mal Bescheid geben. Gut, haben wir noch irgendwas zum Jolla-Tablet zu sagen?
Ja, ich kann auch was zur Entwicklung sagen, wenn man dafür entwickeln möchte. Ja. Also man kann es ähnlich einfach machen wie beim Jolla Phone. Im Selfishware SDK kann man einfach ein neues Mehr-Device hinzufügen und dann einfach Tablet auswählen. Das geht also ohne Probleme. Im Grunde genommen läuft die Entwicklung dann genauso ab wie beim Jolla Phone. Man muss sich auch nicht großartig umstellen. Wenn man, wie gesagt, eine Jolla Phone-App portieren möchte auf das Tablet, reicht es meistens erst einmal einfach nur neu kompilieren für die i486-Plattform. Dann hat man schon, das kann man auch machen, wenn man kein Tablet hat. Im Emulator ist das dann zum Testen möglich, aber ansonsten auch nur das Kompilieren, dann läuft es und dann kann man sich vielleicht Feedback von den Leuten holen, die ein Tablet haben. Das ist also sehr einfach, da muss man also keine großartigen Tricks anwenden. Für die Anpassung der Oberfläche muss man eventuell, wenn man gerade ältere Apps hat, wo man wirklich mit festen Zahlen noch gearbeitet hat, was Abstände, was Größen angeht, muss man eventuell umsteigen auf die nicht festen Zahlen. Da gibt es also diese Theme-Variable oder das Theme-Objekt und das hat dann verschiedene Möglichkeiten. Icons in verschiedenen Größen, Schriftarten in verschiedenen Größen und auch verschiedene Items in verschiedenen Größen dann darzustellen. Und da sollte man eben tunlichst auf das umsteigen, weil dann hat man nicht nur das Tablet damit, tut man nicht nur den Tablet-Usern einen Gefallen, sondern auch den Usern, die auf einem OnePlus X, auf einem Fairphone 2 oder auf einem Nexus 5 unterwegs sind, die auch eine höhere Display-Auflösung haben und dann auch nicht diese kleinen winzigen Icons oder Buttons vor sich sehen möchten. Ja, das ist das eine. Das andere, was für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant ist, was mir aufgefallen ist, die Jolla-Leute sind beim Tablet weggegangen vom Dateisystem ButterFS.
Ach was, echt?
Genau, sie sind weggegangen davon, weil es anscheinend zu viele Probleme damit gab. Und die haben ja dann auch ganze Balancer geschrieben und bei dem Update, dann läuft ein Balancer durch beim Jolla Phone und so weiter und so fort. Also die haben sich wahrscheinlich Arbeit ersparen wollen beim Tablet und sind umgestiegen auf X4 und benutzen das in einem LVM-Verbund. Das heißt, da gibt es dann sehr, sehr viele LVM oder sehr, sehr viele virtuelle Partitionen auf dem LVM-Verbund. Dort wird auch das Backup dann gespeichert. Ich weiß nicht, ob das auch nach dem Snapshot, bei LVM gibt es ja auch Snapshot, ob das nach der Snapshot-Methode funktioniert. Auf jeden Fall gibt es dort ein Factory-Image, was dort auch gespeichert wird und was zurückgespielt werden kann, wenn man ein Factory-Reset macht. In Sachen Geschwindigkeit oder sowas ist mir da nichts aufgefallen, was X4 angeht, nichts großartig aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sie benutzen jetzt zwei Partitionen, trennen so ein bisschen Benutzerspeicher und Systemspeicher voneinander. Das merkt man auch, wenn man in die About-Page geht oder in die Über-Seite geht. Bei den Einstellungen kriegt man dann nicht nur noch einen runden Regler, der anzeigt, wie viel freien Speicher man hat, sondern man kriegt gleich zwei. Aufgeteilt eben in Benutzerspeicher und Systemspeicher. Und gerade dort ist interessant, dass der Benutzerspeicher der größere ist natürlich mit einer Kapazität von 20,6 Gigabyte bei meiner 32 Gigabyte Variante, die ich hier habe übrigens, und 3,8 Gigabyte für den Systemspeicher benutzt werden, zur Verfügung stehen. Und also benutzt werden können. Und was mir noch nicht klar ist ganz, ist, wenn ich Apps installiere, ich vermute sehr stark, dass die im Systemspeicher landen. Und dann ist natürlich die knapp 4 Gigabyte, die da nur frei sind, so ein bisschen, ja, schon eine Grenze, die man im Kopf haben muss. Das heißt, wenn man sich neue, wenn man eine 32 Gigabyte Variante hat oder dann sollte man sich überlegen, vielleicht das eine oder andere paar Gigabyte große Android-Spiele nicht drauf zu installieren, wenn man zu wenig Speicher hat.
Naja, was schon mal passieren kann, wenn man so ein paar Spiele sich installiert. Also
FIFA, Need for Speed oder sowas, da hast du schnell schon mal die Hälfte weg. Also sind die, glaube ich, die 4 Gigabyte schon aufgebraucht bei den zwei Spielen. Also deshalb sollte man vielleicht vielleicht Acht geben.
Ja, diese Trennung vielleicht doch ein bisschen ungünstig.
No. Ich weiß aber auch nicht, wie das dann aussieht, ob man die dann auch verlagern kann. Ich habe noch nicht ausprobiert, weil Android-Sachen kann man theoretisch auf SD-Karte verlagern. Ob das auch möglich ist hier in dem Fall, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das ist so das, was mir aufgefallen ist in Sachen System. Ansonsten ist mir aufgefallen, man hat das System ein bisschen entschlackt an der einen oder anderen Stelle. für den Linux-Systemadministrator ein bisschen nervig ist, dass irgendwie Less fehlt als Pipe-Möglichkeit. Mir ist es aufgefallen, als ich nach Systemd oder Systemd-Services da irgendwie suchen wollte, dem anschauen wollte, was da überhaupt läuft. Und ich hatte kein Less, sondern ich hatte ein normales More und dann funktionieren die ganzen Vim-Keys nicht mehr. Und dann war ich komplett verwirrt. Und wusste dann nicht mehr, wie ich hochkomme oder ganz nach unten komme. Und da musste ich dann durch meckern. Die ganzen tausend Seiten durchsurfen. Oder wenn man sich so ein Journal CTL anschaut und dann kommt man nicht ganz nach oben oder ganz nach unten. Also für die Leute, die das nicht haben wollen. Aber ansonsten, sehr großer Vorteil, das muss man ganz ehrlich sagen, ist diese x86-Plattform, weil die nicht nur ordentlich viel Speed bringt, sondern weil man auch Binaries, wenn die statisch kompiliert sind, einfach draufpacken kann aufs Jolla-Tablet. Und dann einfach ausführen kann. Also CLI-Binaries sowieso, WeChat oder sowas, einfach von eurem Desktop rüberziehen und läuft meistens auch ohne Probleme. Man muss natürlich darauf achten, teilweise, wenn die dynamisch gelinkt sind, dass die Verlinkungen stimmen. Also es ist auf jeden Fall, hat das ein enorm großes Potenzial, dieses Jolla-Tablet. Und wirklich der einzige richtige Schwachpunkt ist wirklich dieses Überhitzen, was es teilweise gibt, wo ich sagen würde, das ist so was Unschönes an dem Tablet. Ansonsten der Rest ist wirklich, da gibt's nichts auszusetzen. Für den Preis hätte das eingeschlagen wie eine Bombe mit eben Android-Support, der ohne Probleme läuft, weniger Überwachung, wenn man kein Play Store drauf hat, keine Google-Services drauf hat, die da einem überwachen. Also das ist wirklich richtig, richtig schade, dass sie es nicht geschafft haben, das weltweit eben auszuliefern, weil das wäre wirklich ein richtig geiles Gerät geworden. Also wären sehr viele Leute mit zufrieden gewesen. Und ich bin mir relativ sicher, weil ich auch schon die ersten Reviews gelesen habe zum Ubuntu M10, dass da Leute unzufrieden sind vor allen Dingen. Die wären auf jeden Fall bei den Kritikpunkten, die sie bei dem Ubuntu gehabt haben, die wären auf jeden Fall hier zufrieden mit gewesen, weil hier stimmt die Anzahl der Apps, auch wenn es weniger Apps sind als auf dem Jolla Phone. Im Jolla Phone hat man mehr, aber das Wichtigste ist einfach da. Wenn man gerade für Tablets, da benutzt man ja anders das ganze System, muss man etwas weniger Apps als das, was man auf dem Smartphone benutzt. Auf dem Smartphone hat man meistens Apps wie, was weiß ich, die auch mit der Lokalisierung zu tun haben, wo ist das nächste beste Restaurant oder sowas oder wo kriege ich gerade günstig Sprit oder sowas. Und hier hat man halt eher mehr Medienkonsum und da ist das relativ gut. Da gibt es G-Podder als Podcasting-Verwaltung, da gibt es RSS-Feed-Reader, da gibt es jetzt mittlerweile, habe ich da auch 9Gag, habe ich, beziehungsweise Gagbook heißt es ja, habe ich jetzt repariert, damit da auch Videos funktionieren. Mit, kann man sich also auch kaputt lachen, Spotify, habe ich jetzt die Android-App installiert zum Beispiel. Das funktioniert alles und also ist wirklich ein richtig gutes Tablet und im Vergleich zum Playbook, was ich auch habe, ist das sogar um Längen besser, was Web angeht und mobiler Webkonsum von Musik und Videos und sowas, ist das deutlich besser, weil halt eben hier moderne Technologien auch unterstützt werden. Und von der von der Bedienung her, vom Flüssigen merkt man auch erst richtig, was für ein Potenzial in Selfish OS steckt, wenn man es mal mit so einem schnellen Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher laufen hat. Werden zwar ab und zu immer noch ein paar Anwendungen gekillt, das liegt aber einfach daran, weil ich einfach hier fast ständig neuen Anwendungen offen habe, die dann auch ordentlich Arbeitsspeicher fressen teilweise. Und dass dann eine gekillt wird, ist, glaube ich, kein Problem. Und es zeigt einfach nur, das Potenzial ist enorm groß, auch mit dieser Tablet-Version. Und es ist wirklich sehr schade, dass Jolla es nicht geschafft hat, das für alle rauszubringen, das Tablet.
Ja, wobei man natürlich immer noch sagen muss, dass der Tablet-Markt wesentlich kleiner ist als der Smartphone-Markt. Und von daher, ja, muss man sich wahrscheinlich auch wirklich erstmal da groß behaupten. Aber du hast recht, es wäre natürlich, und ich meine, nach dem Vorbestellen sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Sie haben ja echt, wie viel haben, 1 Million oder was haben sie eingesammelt gehabt?
Ja, da haben sie, glaube ich, mehr als 1 Million eingesammelt. Ja. Also richtig viel Geld haben sie auch eingesammelt gehabt. Hatten vor allen Dingen, das war ja vielleicht auch eines der Features, die wurden weltweit dann, haben sie das Tablet angeboten, was ja beim Jolla Phone nicht möglich war, weil einfach die Antennen gefehlt haben für zum Beispiel den nordamerikanischen Kontinent, um da irgendwie was abzugrasen. Deshalb ist der große Markt komplett weggefallen fürs Phone und fürs Tablet gab es dort auch relativ viele Vorbestellungen. von Leuten, die einfach daran interessiert waren. Und es ist wirklich schade, dass sie dann halt nicht, weil die haben halt eben keine andere Möglichkeit, außer sich einen Nexus 5 oder einen OnePlus X oder einen Fairphone zu holen, um halt eben dann SafeHS auszuprobieren. Und da sind es halt einfach nur Beta- oder Alpha-Versionen, wo die Qualität halt schwankt. Und hier hast du wirklich eine stabile Version. Also vielleicht kann man auch noch mal sagen, als ich das ausgepackt habe, war Version 2.0 schon drauf. Beziehungsweise es war 1.1.9.28 oder 30 oder sowas, also die Version vor der 2.0er-Version. Und es wurde mir direkt ein Update angeboten für die 2.0.1er-Version. Weil ich ja auch im Early Access oder Early Adopters Bereich drin bin und der Jolla-Account, wenn man den sich eingerichtet hat, der merkt sich das also auch fürs Tablet und man kriegt dann auch die neuesten Testversionen fürs Tablet, was auch, glaube ich, eine tolle Sache ist für den einen oder anderen.
Ja, also 2,5 Millionen haben sie eingesammelt damals. Ja, gut, wir werden es nie so richtig erfahren, ob es hätte ein großer durchschlagender Erfolg werden können. Du bist auf jeden Fall, so höre ich raus, bis auf das Hitzeproblem und dass es doch relativ wenig angepasste Apps gibt, begeistert von dem Ding.
Ja, also Hardware ist wunderbar, läuft besser als alle Tablets, die ich vorher habe. Von der Software, da gibt es noch hier und da ein paar Verbesserungswünsche, aber das, was ich mit dem Tablet normalerweise mache oder was ich so am Tag so mache, was so Medienkonsum angeht oder Webseiten und Foren checken, das mache ich mittlerweile nicht mehr mit meinem Laptop oder sowas, sondern ich habe wirklich in den letzten Wochen, wo ich das Tablet habe, vermehrt einfach zum Tablet gegriffen, weil das Teil halt immer on ist und du klappst es auf, das Display geht an. Kann man vielleicht auch sagen, da ist so ein Hall-Sensor eingebaut, sodass man mit dem Last-to-Case, wenn man es aufklappt, dann geht das Display direkt an und wenn man es zuklappt, geht es aus. Auch ein schöner Effekt. Und es ist schnell einfach zu bedienen und schnell da, du kannst die Webseite schnell aufrufen und also ich benutze das auch häufiger dann mit dem, jetzt in den letzten Wochen, wo ich das habe, ist ja jetzt schon fast ein Monat, wo ich es habe und da habe ich wirklich gemerkt, dass das erste Tablet ist, was ich so häufig benutze und das sagt vielleicht auch etwas über das Tablet aus, dass das einfach auch nicht so richtig so abfuckt an der einen oder anderen Stelle, wenn man bestimmte Webseiten aufruft oder sowas oder ein Forum aufruft und es wird falsch dargestellt oder man kann nicht reintippen richtig oder sowas. Das habe ich alles nicht, das funktioniert alles gut und das ist wirklich eine tolle Sache. Ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist so Bluetooth, weil das hat ja auch die Möglichkeit, per Bluetooth Sachen zu verbinden. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe das mit meiner, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe so eine Bluetooth-Lampe, LED-Lampe, wo man also auch Musik hören kann mit oder Radio hören kann und da ist auch Bluetooth mit angebunden. Mhm. Das habe ich ausprobiert, funktioniert wunderbar, also wird innerhalb von Sekunden erkannt und das Lied übertragen. Man kann es auch einen Podcast gerade laufen lassen und dann das Bluetooth anmachen und es wird dann seamlessly quasi direkt auf das Bluetooth-Gerät übertragen. Das funktioniert ohne Probleme. Eine Bluetooth-Tastatur habe ich gerade angeschlossen, funktioniert ohne Probleme. Auch die Umlaute interessanterweise funktionieren, haben bei mir ohne Probleme funktioniert. Ich weiß nicht, ob da was in der Software gemacht werden muss oder ob das die Bluetooth-Tastatur selber macht, was das Keyboard-Layout angeht. Auf jeden Fall hat das funktioniert. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ansonsten in den Einstellungen für die Hardware-Tastatur noch ein separates Keyboard-Layout auszuwählen. Also für die Leute, die eventuell auf der virtuellen Tastatur ein deutsches Layout haben und für Bluetooth dann ein englisches Layout oder sowas haben wollen oder haben, da gibt es halt also auch die Möglichkeit, das separat einzustellen. Das funktioniert auch wunderbar. Es ist wirklich ein richtig gutes Gerät, das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist deutlich, als es rausgekommen war, ist es deutlich besser als was Jolla mit dem Jolla Phone beim ersten Mal präsentiert hat. Man merkt richtig, dass hier ein fertiges Produkt vor einem liegt und nicht ein Produkt, was noch in der Entwicklungsversion ist oder sowas.
Reifestadium ist, ja.
Genau.
Ja, gut. Oder nicht so gut, schade, dass dass ich jetzt, wie gesagt, auch keins bekommen habe da jetzt mit mich entweder freuen oder vielleicht ja jetzt auch doch noch ein paar andere Aspekte hätte bringen können. Aber auf jeden Fall schön, dass du dich freust, ja? Auch wenn es jetzt so breit gar nicht zu kaufen gibt, das Tablet und deswegen unsere Hörer vielleicht denken, ja, schön, dass ihr darüber geredet habt. Schade, dass ich keins haben kann. Und auch schade, dass man natürlich, selbst wenn man jetzt Sailfish OS 2.0 auf einem Tablet würde ausprobieren wollen, eigentlich keine Möglichkeit hat, außer sich mehrere Wochen da reinzuquälen, was jetzt auch vielleicht nicht jeder Zeit dazu hat. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Vielleicht gibt es ja demnächst wenigstens noch telefonmäßig was. Turing Phone, Turing Industries hat angefangen, irgendwie ihre Telefone zu produzieren. Und
ja, die wollen im Mai schon ausliefern und fangen jetzt mit der Produktion an. Ich weiß es ja nicht, aber
ja, sie produzieren ja irgendwie halb in Finnland.
Ja, aber mit 15 Mann. Also ich weiß es auch nicht, ob das funktioniert.
Du, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Kaufen kann man bei denen auch keins.
Am 20. wird in Indien ist der große Release-Tag von dem Intex Aquafish.
Okay.
Habe ich letztens gelesen in dem Jolla Together Forum, weil da wurde dann, da gibt es ja einen Inder, der hat sich bereitgestellt dafür. Er will in den Shop fahren, will sich die Phones kaufen und will die dann hierhin schicken gegen eine kleine Gebühr, also nach Europa schicken. Als er, glaube ich, den Thread aufgemacht hat, hat er mit 10 Leuten gerechnet und ich bin über 100 oder sowas, die er jetzt schon zusammen hat. Also bin mal gespannt, wie das wird, aber das auf jeden Fall soll am 20. so die letzte News, soll das Intex Aquafish rauskommen. Bin mal gespannt, ob es dann auch Reviews dazu zu sehen geben wird, weil das wird ja auch ein spannendes Gerät sein, weil das auch mit 2 GB Arbeitsspeicher daherkommt und einer neueren Sailfish OS Version, nämlich 2.02. Und da bin ich mal gespannt, ob es da neben DualSIM noch und neben Partnerspace noch ein anderes extra Feature gibt in dem Sailfish OS.
Gut.
Ja. Sind wir ja gut, gespannt. Eines kann man noch sagen zum Jolla Tablet. Es hat, auch wenn es jetzt für einige irgendwie komplett unsinnig ist, dass wir darüber reden, es hat auf jeden Fall die Sailfish OS-Plattform nach vorne gebracht, weil ich jetzt auch merke, dass immer mehr Anwender, immer mehr Entwickler auch für das Tablet was entwickeln. Und das hat einen großen Vorteil, dass die Leute natürlich die ganzen Apps dann unabhängig von der Displayauflösung machen. Und das hat einen großen Vorteil dann auch für eben die ganzen Ports, sei es Fairphone 2, Nexus 5 und so weiter und so fort. Die werden dann auch Stück für Stück verbessert. Mhm. Und also insgesamt bringt das dann doch noch Vorteile, dass da die Software eben für optimiert worden ist für den Rest der User irgendwie.
Ja. Okay. Ja. Dann machen wir erstmal.
Sind wir jetzt
hier
durch?
Genau, machen wir erstmal Schluss. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die ja mit in die Kommentare posten. Der Logic wird da garantiert gerne auf alles antworten.
Ja.
Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das weiterläuft. Wie gesagt, ist schade, dass man es jetzt selber nicht so kaufen kann, aber wir wollten trotzdem mal drüber reden, weil wir es ja doch in den letzten Monaten, Jahren immer wieder so angeschnitten haben, kommt es jetzt endlich, kommt es nicht, halb pleite gegangen und das ist jetzt erstmal der letzte Höhepunkt sozusagen dieser Odyssee. Der Logic hat eins bekommen, ich habe leider keins gekriegt und ich hoffe, dass ich irgendwann noch mein Geld wiedersehe. Zumindest jetzt erstmal die Hälfte wäre ja schon gar nicht so schlecht. Ja, dann gucken wir mal, wie das noch weiterläuft. Dann vielen Dank, Logic.
Ja, kein Problem.
Dass du uns das mal gesagt hast, was so gut ist und was so schlecht ist. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann sind wir zurück mit so einem Blick in die Radiotux-Vergangenheit.
Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Talks.
Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Moment, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, 2 Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal. So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara. Hey, einfach nur da. Im kostenlosen Fall.
verfahren per MP3. Doch so langsam kriege ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Hat es das Ziel, nach dem sie streben? Hat es, dass sie Dreck auf alle geben? Hat es nicht der starke Gesicht? Hat es, wenn Musik an den Geblüten zerbricht? Wenn Rocker ihre Plattform verliert? Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert? Ist jeder einzelne Zweck, der geopfert wird, so geht man und geht man gescheit.
In die Charts, dir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn außer statt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Monöken. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne Gamer sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, gib deine Meinung in Bruce und Style zu frei. Bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Original oder Imitat, 10.000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es steht doch schon im Internet.
Hallo, hier ist Kai Heidkamp, der Entwickler von K-On-CD. Ihr hört Radio Tux.
Gut, da sind wir wieder zurück. Bei mir ist jetzt Maurice Renk und ich meine, es soll ja Leute geben, die uns schon von Anfang an hören. Und die Leute werden deine Stimme vielleicht kennen. Dann, du hast ganz am Anfang mal mit bei Radio Tux mitgemacht.
Ja, moin erstmal. Ganz schön lang ist das schon her, ja. 15 Jahre, habe ich aber auch nicht gedacht. Irgendwie, du hattest das die Tage getwittert und ich dachte irgendwie, ey krass, 15 Jahre ist das ja, ey. Wahnsinn.
Ja, das ist irgendwie eine verdammt lange Zeit. Und ich habe ja den richtigen Termin sogar auch verpasst, weil wir hatten ja damals die glorreiche Idee, am 1. April zu starten.
Stimmt, stimmt. Ich weiß, dass es noch Gerüchte gab. Ich meine, du hattest das damals, glaube ich, mit Steffen zusammen gemacht und ich kam später dazu. So, vierte, fünfte Sendung oder so. Und ich weiß noch, dass es am Anfang irgendwie so in den Foren dann rumging, so, ja, das ist ein April-Scherz und das ist eine einmalige Geschichte und irgendwie, die wollen uns verarschen und keine Ahnung, was das soll. Ja.
Ja, aber so war es nicht.
Nee, 15 Jahre später immer noch da.
Schon ein bisschen ulkig, ja. Ganz am Anfang, wir haben auch alle zwei Wochen tatsächlich eine Sendung rausgebracht. Ich meine, jetzt zurzeit sind wir ja nur noch auf monatlichem Rhythmus.
Ja.
Das war schon ein bisschen Stress damals.
Und wir hatten ja noch, ich weiß nicht, ob du da auch involviert warst, wir hatten noch dieses Magazin 42.
Ja.
So ein PDF-E-Mail-Ding, was, ich weiß gar nicht, wie oft das rauskam.
Ich glaube, das waren doch nur einmal im Monat.
Ja, ne? Ja.
Ja, das kam aber auch erst ein bisschen später dazu. Also wir hatten ja erst nur die Radiosendung und dann genau irgendwann kam dieses Magazin 42. Ich meine, sowas Ähnliches gibt es ja heute auch noch, das freie Magazin.
Aha.
Freies Magazin. Und sowas in der Art, genau, hatten wir damals auch schon, wo dann halt so ein paar Artikel drin standen.
Genau.
News, aber auch, ich glaube auch.
Kurze Artikel gab es auch, ja.
Ja, aber auch so Anleitungen, oder?
Mm, genau, ja, so Tipps und Tricks und so.
Mm. Ja.
Ja. Und das Blog noch dazu. Wir hatten eindeutig zu viel Zeit.
Na gut, wir waren noch jung. Ja. Du hast ja auf Twitter gesagt, oh, lass lieber nicht an früher TM denken. Aber habe ich gedacht, nee, doch, müssen wir jetzt doch mal machen. vor 15 Jahren, um Gottes Willen, ja, da lag das Leben noch irgendwie vor einem.
Ja.
Jetzt ist es schon halb vorbei. Naja, nicht ganz halb, aber fast. Gefühlt auf jeden Fall. Ja, genau. Du hattest dann auch die Webseite Linux for Us.
Genau.
Dann auch irgendwie zusammen, haben das dann irgendwie zusammengelegt. Linux for Us hattest du schon länger, gell, vorher?
Ja, das habe ich irgendwie 2000 oder so angefangen, so um den Dreh. Und das war so eine Art Blog-News-Ding irgendwie. Und dann sprach mich Steffen irgendwann an, ob ich da nicht Bock hätte, bei Radio Tux irgendwie mit einzusteigen. Und mit der Zeit ist das dann ja so alles so ein bisschen miteinander verschmolzen. Und ich glaube, am Ende war es einfach ein Ding, so Radio Tux und Linux for Us, das war dann so ein Synonym eigentlich.
Genau, also Linux for Us war auch so eine Newsseite.
Mhm.
Also sowas, was, ja, Pro Linux gibt es ja immer noch. Mhm. Die machen das, glaube ich, auch schon. Die müssen da auch schon mindestens 20 sein oder so.
Die gab es damals auf jeden Fall auch schon, ja.
Also weiß ich nicht, wann die feiern. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Projekt, was es schon lange gibt.
Und Slashdot war damals auch so groß. Gibt es Slashdot eigentlich in der Form überhaupt noch?
Ja, Slashdot gibt es auch noch, ja.
Ja, schon gefühlt 15 Jahre nicht mehr aufgeguckt.
Ja, die sind jetzt auch ein paar Mal verkauft worden.
Mhm.
Ich habe letztens auch bei Twitter einen Slashdot-Artikel verretweetet und dann kam auch Sony, wie, das gibt's noch? Hatte gedacht, das wäre schon tot.
Ja,
nee, gibt's noch. Das ist ja, sind ja Teil von SourceForge.
Ah, okay.
Also es war ja irgendwie eine Firma.
Mhm.
Und die sind jetzt auch mehrfach verkauft worden. Also, aber die gibt's noch.
Oh.
Also da gibt's immer noch Artikel und ja, wie gesagt, zumindest auf Twitter folge ich denen und wenn es dann mal einen interessanten Artikel gibt, klicke ich auch mal drauf.
Mhm.
Ja. Ja, Mensch. 15 Jahre ist es her.
Ja.
Ich habe vorher in der Sendung habe ich mit Legic über das Tablet, von Jolla, also Sailfish OS Tablet geredet.
Mhm.
Und da habe ich schon ganz am Anfang gesagt, ja, dass ich mit dir noch spreche und kurz auch erwähnt, dass unsere Anfangssendungen in Real Audio waren.
Oh Gott, ja.
Kannst du dich noch dran erinnern?
Oh, und zwar gab es zwei Versionen, die High-Audio-Version und die Low-Audio-Version. Und ich traue mich gar nicht, ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, mir die Low-Audio-Version von dem Real Audio noch anzuhören. Das muss furchtbar gewesen sein.
Die Frage ist auch, könntest du es noch anhören?
Ja, davon mal ganz abgesehen.
Hättest du noch irgendwas, was das abspielen kann?
Ich weiß nicht.
Also in unserem Archiv haben wir die Varianten nicht mehr.
Ja.
Auf archivradiotux.de haben wir tatsächlich nur noch die MP3 und die OGG-Version.
Mhm.
Ich glaube, die ersten paar Sendungen waren auch noch nicht in OGG. Ich glaube, das kam dann auch erst so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12 Ausgabe dazu.
Ja.
Weil ich weiß noch, dass wir so einen kleinen Shitstorm abgekriegt haben, dass wir nur in MP3 und Real Audio.
Proprietäres Format rausgeben. Und das durfte nicht sein.
Genau, proprietäre Schabernack.
Ich weiß noch, was wir damals für Energie da reingesetzt haben und auch diese MP3s klein zu bekommen. Man muss ja sagen, irgendwie vor 15 Jahren, da waren die meisten, wenn überhaupt, irgendwie mit ISDN unterwegs so. Waren so gerade so die ersten DSL-Anfänge, glaube ich. Und man hat echt versucht, diese MP3s klein zu kriegen mit Mono und irgendwie jede Kompression, die man irgendwie raufpacken konnte, damit es klein wird, hat man da irgendwie raufgehauen.
Naja, und bei Real gab es diesen Real Producer, den gab es zum Glück auch für Linux sehr, sehr lange.
Mhm.
Irgendwann hatten die ja dann auch mal alles Open Source, dann war es irgendwie der Helix Producer. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Helix-Zeug auch nicht mehr. Ich recherchiere mal kurz nebenbei, aber ich glaube, das ist auch alles tot.
Ich würde sagen, gibt es Real, gibt es auch in der Form gar nicht mehr, oder?
Also es gibt Real schon noch, soweit ich weiß. Guck mal, wenn ich Helix Producer suche, findet er mir irgendein Schiff. Das ist auch interessant.
Spricht fürs Produkt.
Spricht, ja, ja. Doch, Real gibt's noch. Ich glaube, die machen noch so einen Streaming-Server.
Ah, okay.
Die hatten ja auch eine Zeit lang irgendwie so ein Online-Radio, MP3-Download-Dingsy, aber die meisten sind, glaube ich, weg. Und ich glaube auch den Replayer oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann.
Fristet ein ähnliches Dasein wie Flash heutzutage wahrscheinlich.
Ja, genau. Oder ich meine, gerade abgekündigt worden ist ja auch zumindest für Windows dieser QuickTime. Mhm. Das ist so alles so eine Suppe. Brauchen wir heutzutage quasi nicht mehr.
Zum Glück.
Aber Real Networks, gibt's noch. Die haben, ich gucke gerade mal auf die Seite, was die noch so haben. Real Networks, strategischer Partner von BBC, sagt die Wikipedia. Mhm. Und ich weiß, dass die noch so einen Streaming-Server haben. Oh, guck mal, der Real Player heißt jetzt Real Times.
Oh.
Ja, guck. Also, total. Und der Witz ist, wenn ich hier auf die haben es nicht so richtig drauf. Also, ich gehe auf Real, auf die deutsche Seite von Real.
Ja.
Da steht zwar Knipsen, Tippsen, Beifall ernten und danach kommt alles nur noch in Französisch.
Ah.
So, hä? Wüsste ich, was das sein soll? Verstehe ich das? Nein. So gut ist mein Französisch jetzt auch nicht. Protégé vos souvenirs. Keine Ahnung. So, also du siehst, die haben es nicht mehr so ganz drauf.
Nicht so richtig, klingt so.
Ja. Wer kauft auch noch einen Player? Also.
Ja.
Macht nicht mehr so viel Sinn. Ich meine, alles machst du im VLC irgendwie, was du irgendwie Mediendaten abspielen kannst.
Ja.
Von daher. Und ich meine, auch das Produzieren von den ganzen Audiodateien ist ja wesentlich einfacher geworden, seitdem es Auphonic gibt. Ich weiß noch, dass wir die halt, das Problem war ja auch, genau, du hast gesagt, wir hatten nur ISDN-Leitung, das heißt halt, du hast halt lokal irgendwie auf deinem Rechner die MP3 und die Low MP3 und die Low Reel und die High Reel und dann irgendwann noch Ogg-Vorbis erstellt und dann musstest du die ja alle hochladen. Mhm. Ja? Das hat ja ewig gedauert. meine Eltern haben jetzt erst seit letztem Jahr VDSL, vorher war das immer unter DSL Lite, das heißt also, fünffache ISDN-Geschwindigkeit, ja. Also ich konnte dann immer, wenn ich da mal zu Gast war, noch erleben, wie es ist, wenn man kein so richtiges Internet hat, weil YouTube-Videos und alles, das kannst du einfach nicht gucken.
Ja.
Jetzt ist so die letzte Exklave, wo ich mal so komisches Internet habe, irgendwie auch aus. Aber ja, das waren schon ein bisschen interessante Zeiten. Was machst du jetzt so?
Ja, meiste Zeit sitze ich so zu Hause in meinem kleinen Homeoffice und entwickle Apps und Webseiten. So, sagen wir mal, klassische Frontend-Geschichten mit starken JavaScript-Schwerpunkt. So, also, ich will nicht sagen, wenn ich es vermeiden kann, aber irgendwie schon doch. Wenn ich es vermeiden kann, versuche ich kein HTML und CSS zu machen, sondern konzentriere mich lieber so auf die reinen JavaScript-Geschichten, aber HTML, CSS und so, das gehört halt alles dazu und macht ja auch, ich sag mal so, in gewissen Mengen auch Spaß. Und da geht ja einiges inzwischen mit PhoneGap und Co. kann man ja auch wunderbar mit HTML5-Geschichten und so schöne Apps bauen. Ja.
Echt, machst du noch PhoneGap?
Ja.
Wird es noch benutzt? Also so bei den anderen Podcasts, bei denen ich so mitarbeite, ist das Thema quasi schon durch. Wenn dann entweder wirklich lokale oder native Apps zu bauen.
Mhm.
Ich meine, klar, dann musst du natürlich Android- und iOS-Entwicklung machen.
Ja.
Aber die meisten HTML-Ansätze sind da irgendwie schon wieder raus. Aber
okay.
Wenn du sagst, es wird tatsächlich noch benutzt.
Kommt wahrscheinlich auch drauf an, in welcher Filterblase man sich so befindet. Also da, wo ich so unterwegs bin, da ist halt die letzten Jahre sehr, sehr viel AngularJS so aufgeploppt und auch für App-Entwicklung halt sehr viel. Und jetzt wächst gerade React, wo du ja auch nahezu nativ sozusagen dann Apps nachbauen kannst halt auf diese ganzen nativen Funktionen und UIs und so zugreifen, das wird gerade ziemlich groß. Aber du brauchst halt trotzdem immer noch irgendwas dazwischen, was dir aus dem JavaScript-Kram dann eine App baut. Und das kann dann zum Beispiel PhoneGap sein. Ich wurde auch vor ein paar Jahren von Adobe gekauft. Das heißt, es gibt da auch jetzt so eine Cloud-Geschichte, wo du einfach den Kram dann hochschiebst und dann wurzelt am Ende ein Android- oder iOS-App raus. Ist eigentlich ganz nett.
Ja, ansonsten gibt es ja noch mehrere zumindest Cross-Plattform-Geschichten. Mhm. Also klar, Microsoft hat ja letztens Xamarin gekauft. Die waren ja zu unserer Zeit fast auch noch interessant, weil das die Vorgängerfirma, die wurde ja damals von Novell gekauft. Also das waren ja der die zwei Hauptcharaktere da, die waren ja die Gründer, oder der eine war ja der Gründer von GNOME.
Ah, ja.
Und ja, die sind ja damals dann von Novell gekauft worden.
Mhm.
Und nachdem Novell wiederum aufgekauft worden ist, sind die ja rausgegangen und haben wieder eine Firma gegründet. Und die hat sich ja gerade so mit dem Thema Mobile Cross-Compiling auf C-Sharp-Basis für iOS und Android und sowas konzentriert.
Ah, ja.
Und da haben die einiges gemacht. Mhm. Und jetzt gehören sie zu Microsoft, also mal gucken. Amigel Di Casa war es, genau. Den kann ich auch mal einspielen. Der hat auch irgendwann mal gesagt, hi, this is Miguel Di Casa and you're listening to Radio Tux. Ah, ja. Ich glaube, ich werde hier einfach so ein paar alte Dinger mal einspielen. Früher haben wir das ja, haben wir die Dinger ja aufgenommen ohne Ende.
Ja.
In letzter Zeit oder in den letzten 10 Jahren habe ich es fast gar nicht gemacht. Die sind alle so aus der ersten Zeit.
Krass, kannst du dich noch erinnern? Wir haben uns damals, ich weiß gar nicht, wann das gewesen war, haben uns noch in Hannover auf der CeBIT getroffen und haben quasi den SUSE und Linux-Leuten die Party da waren irgendwie hinterhergejagt, um dann nochmal Interviews aufzunehmen und auch in jedem Interview wurde eigentlich so ein Schnipsel dann immer hinten noch mit aufgenommen, so damit wir das mal einspielen können.
Ja, genau. Ja, so war das. Ja, da bin ich immer durch die Hallen getigert und dann haben wir immer geguckt, dass wir Interviews kriegen. Auch alle Leute, die irgendwie freie Software entwickelt haben.
Mhm.
Ja, also auch Leute, die von KOnCD, das hat, glaube ich, der Steffen damals aufgenommen.
Ah, ja.
So Programme, die kein Mensch mehr kennt irgendwie.
Völlig untergegangen, ja. Da gab es auch diesen Mini-Router auch oder dieses Routing OS oder sowas. Wie hieß denn das noch?
Mit Damn Small Linux oder so?
Nee, das war speziell für Router irgendwie. Dann gab es das irgendwie für US auf dem USB-Stick oder sowas gab es das. Ah, ich weiß es nicht mehr, aber man hat auch ziemlich schnell dann nichts mehr davon gehört.
Die ganz alten haben wir hier nicht extra. Ich gucke gerade mal so nebenbei in unserem Archiv. Also die, wenn, dann waren die erst ab 2008, dass wir die wirklich teilweise extra veröffentlicht hatten. Weil sie sind ja ganz am Anfang genau, wo du noch so dabei warst, sind wir ja relativ oft auf die CeBIT und sind halt da rumgelaufen und haben da Interviews gemacht.
Mhm.
Später waren wir dann, aber da warst du, glaube ich, schon nicht mehr dabei, auch auf dem Linux-Tag und haben da ja auch von dort einen Stand gehabt und haben dann halt wirklich ein Programm von da gemacht.
Stimmt, das hatte ich mal mitbekommen, ja. Nee, da war ich schon eine Weile nicht mehr da.
Ja, da hatten wir dann wirklich so einen Sendeplan und haben uns die Leute an den Stand geholt und haben die dann interviewt.
Ja, krass.
Und hatten quasi, ja, den Linux-Tag über eigentlich ständig was am Stand und haben so viele, viele, viele Interviews geführt. Und da hat man das dann irgendwie nicht mehr gemacht, dass man noch gefragt hat, hey, kannst du uns mal noch irgendwie einsprechen?
Ja.
Hallo, das ist der und der und ihr hört Radio Tux.
Klar.
Hätte man aber vielleicht machen können, wären wahrscheinlich auch noch ein paar interessante Sachen dabei gewesen.
Ihr hattet dann auch im Radio irgendwie eine Zeit lang gesendet oder so, ne?
Ja, also ganz am Anfang, da warst du, glaube ich, noch dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange warst du denn ungefähr?
Oh, da fragst du was.
Da frage ich was, ja. Aufgabe für die Hörer, alle alten Sendungen nachhören. Bis wann Maurice dabei war. Ja, Weiß ich leider auch nicht mehr.
Muss so 2004 oder so gewesen sein, kann es sein?
Auf jeden Fall 2005 waren wir das erste Mal in einem, im Radio, damals in Berlin, im Juni-Radio war das, glaube ich. Da war, hatte so ein Berliner, ein paar Berliner Leute, hatten so eine Veranstaltungsfrequenz. Und von dort konnte man dann halt, oder da hatten wir uns mit denen zusammengetan und haben halt von da mal, ich glaube, 2 oder 3 Mal so eine Stunde gesendet. Ja.
Ich weiß noch, zu meiner Zeit hatten wir versucht, in Hamburg ins offene Radio reinzukommen. Offener Kanal gibt es da inzwischen auch gar nicht mehr. Und das war damals so ein elendiger Papierkram, um da so eine blöde Sendung irgendwie, also eine fertige Sendung, wir haben da ja nicht mal irgendwie live aufgenommen. Wir hatten ja vor, dann irgendwie das MP3 sozusagen an den offenen Kanal zu geben und das dann da auszustrahlen. Und selbst das war so unglaublich kompliziert. Immer muss man 1000 Sachen ausfüllen und dann war es tatsächlich so, dass bevor wir das irgendwie geschafft haben, auf den Weg zu bringen, wurde der offene Kanal eingestampft.
Ja, okay. Nee, ganz später dann, als ich hier angefangen habe zu studieren in Stuttgart, habe ich dann halt bei Horaz, also beim Hochschulradio Stuttgart, dann immer die Sendung hier mit eingespielt. Oder hier auch live aufgenommen und dann halt zur Verfügung gestellt. Ja, so war das.
Und ungefähr. Ihr habt ja auch ziemlich viele Formate dann noch entwickelt, ne? Also ich meine, wir haben damals die, ich sag mal, Standardsendungen gehabt, so, wo wir ein paar Tipps und Tricks und kurz News angerissen haben und dann, wie lange ging das? 10 Minuten oder so? Ich weiß es gar nicht.
Die Sendung,
ja.
Die erste war, glaube ich, schon 1 Stunde.
Echt? Oh.
Ich kann es jetzt nicht durchhören hier, aber ich dachte schon, war es nach einer halben?
Es
waren auf jeden Fall mehrere Interviews und halt auch so, ja, so Tipps und Tricks. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal eine Buchvorstellung gemacht. Das Buch von Linus Torvalds war, glaube ich, in einer der ersten Sendungen.
Stimmt.
Just for Fun.
Ja.
Ja, habe ich auch immer noch im Schrank stehen.
Ja, steht ja auch noch.
Und darüber habe ich mal gesprochen, das waren so die Anfang, genau, und später waren es halt mehrere Sendungen, also es gab dann halt eine, die sich halt nur um Musik gedreht hat, ja, wo es dann nur um freie Musik ging.
Ja.
Dann haben wir halt ein paar Sendungen übernommen. Es gibt halt die Sendung Mauspad, die lief halt in Hamburg, da bei dem freien Radio dann irgendwann. Ich meine, es ist nicht der offene Kanal, da gibt es
FSK noch, wahrscheinlich dann, ne? Freie Senderkombinat.
Kann sein, bin ich mir nicht so sicher. Da hatte jemand eine Sendung gemacht und die haben wir halt auch mit immer in unserem Podcast dann getan.
Ah.
Und ja, die Sendung, die ich bei Horaz gemacht habe, und dann halt auch noch so ein paar andere Podcasts, die ein bisschen so aggregiert worden sind. Und dann gab es ja auch zeitweise diese Weekly News von Fedora und von OpenSUSE. Und ich glaube auch von OpenStreetMaps, die halt vertont wurden. Und die wir dann, ich gucke mal, ja 2009 bis 2011, Ende 2011 produziert haben. Also gab es einmal Fedora, OpenStreetMaps, Ubuntu, Weekly News. Und da immer das, was in den Communities halt so passiert ist, hatten wir dann halt vertont.
Okay.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir haben immer ein großes Problem gehabt und das war nämlich immer die Leute irgendwie rankriegen. Zum einen zum Artikel schreiben, was glaube ich nicht so das Problem war, aber Sprecher zu finden war immer das große Problem. Habt ihr das inzwischen gelöst? Also habt ihr irgendwie ein festes Team oder so? Weil ich kann mich erinnern, dass das bei uns extrem viel rotiert ist. Irgendwie hatten die Leute nach 2 Mal sprechen keinen Bock oder haben sich gehört das erste Mal und dachten so, oh Gott, wie klinge ich denn? Ich will das nicht mehr. Und da haben wir doch oft gewechselt.
Ja. Ja, da war es halt auch noch so, einer hat halt den Text geschrieben und jemand anders hat vertont, weil er es selber nicht vertonen wollte.
Genau.
Und ich meine, ja, da war der Druck halt auch größer, so das alle 2 Wochen wirklich zu machen. Und nicht jeder hat sich fürs Mikro getraut.
Ja.
Ich meine, zwischendurch war das Team wirklich groß mit knapp 20 Leuten. Aha. Mittlerweile sind wir gerade wieder nur noch 5. Und es ist halt mehr so wie wir jetzt auch reden, dass es halt Gespräche sind, dass wir halt nur halt ein Thema rausgreifen, über das wir halt reden. Und dann hast du die Leute, die was dazu beitragen wollen oder sich in das Thema eingearbeitet haben und dass man dann so drüber spricht. Also weil, ja, so sind ja Podcasts heutzutage, es hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Früher haben wir halt versucht, so mehr so Radio, so klassisches Radio zu machen. Ja, ein Beitrag, eine Moderation, ein Beitrag, eine Moderation, ein Beitrag, dann irgendwann Beitrag, Moderation, Musik.
Stimmt.
Beitrag, Moderation, Musik. Und ja, jetzt ist es halt die Leute, die da sind und die Lust haben, oder man lädt sich halt mal jemanden ein, so wie ich dich jetzt gerade gefragt habe, hey, hast du nicht mal Bock, über die alten Zeiten zu quatschen? Ja. Dann setzt man sich halt zusammen und macht das.
Ja.
Und damit hast du schon nicht das Problem, dass halt jemand eines schreibt und jemand anders denn sprechen will dann vielleicht gar keine Lust mehr hat. Aber es ist halt auch schwieriger, die Leute da noch dazu zu gewinnen, regelmäßig mitzumachen. Das ist immer noch der Fall.
Okay.
Also, ja. Wenn jemand Lust hat, immer gerne einfach Bescheid sagen, einfach sich mal melden bei info@radiotux, sagen, hey, ich habe Lust, über irgendein Thema zu sprechen. Dann können wir das jetzt so machen, dann rufe ich denjenigen an oder man trifft sich mal wirklich irgendwo und dann spricht man halt über das Thema. Ja.
Ja, cool. Habt ihr gemerkt, so als die Podcasts aufkamen, also früher nannte sich das ja Radio on Demand, was wir gemacht haben. Mhm. Hat sich das irgendwie so in den Hörerzahlen oder so bemerkbar gemacht? Also ich habe immer gedacht, okay, jetzt sind die Podcasts irgendwie da, dass
ich muss ehrlich sagen, ich habe nie auf diese Statistiken geguckt. Also ich könnte dir auch gar nicht sagen, wie viele Downloads wir zurzeit haben, weil das wird nicht analysiert, nicht irgendwo erfasst.
Da muss ich ja gestehen, bin jemand, der so Zahlen liebt. Ich liebe Statistiken.
Okay. Willst du unsere ganzen Access-Logs haben? Dann kannst du dir das rausrechnen.
Ja, lass mal.
Nee, ich mache das irgendwie nicht. Also ich meine, dadurch, dass wir halt eine Zeit lang wirklich extrem viel gemacht haben und auch sichtbar waren, halt auf den verschiedenen Messen und Kongressen, also waren ja dann echt fast auf jedem Linux-Event in Deutschland irgendwie vertreten.
Oh.
Da war das dann halt schon ein bisschen mehr. Ich meine, jetzt bringen wir halt nur noch im Monat eine Sendung.
Ja.
Da machen andere Podcasts mehr. Aber ja, ich weiß nicht, kennst du noch andere Podcasts, also deutschsprachige Podcasts, die sich mit Linux beschäftigen? Gibt's halt so.
Wüsste ich jetzt nicht.
Nö. Ja, siehste. Gibt zwar viele, die sich mit macOS beschäftigen oder mit IT-Themen natürlich allgemein.
Ja.
Aber mit Linux. Ich meine, wenn die Hörer ein paar Tipps haben, können sie natürlich auch noch mit in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man da ja auch mal irgendwelche Kooperationen machen oder man kann sich mal gegenseitig interviewen sozusagen. Aber ich höre zumindest gerade keine anderen Podcasts, die sich mit Linux beschäftigen.
Ich finde das nach wie vor, nach 15 Jahren immer noch sehr krass. Ich meine, vor 15 Jahren haben wir noch grob hin und her überlegt, in welche Richtung Linux gehen könnte und ob es sich jetzt endlich mal auf dem Desktop irgendwie etabliert oder nicht oder nur Server und keine Ahnung. Diese ganzen, also wie du schon sagst, ich wüsste jetzt keinen Linux-Podcast. Und gefühlt ist Linux immer noch so eine Nische, obwohl es eigentlich so ein riesen Massenmarkt geworden ist. Ich meine, so viele kleine Geräte, Boxen, Handys, wo eigentlich Linux draufläuft und keiner weiß eigentlich davon. So, du hast so einen Massenmarkt und bist trotzdem in der Nische. Das finde ich total faszinierend nach wie vor.
Genau. Ja, immer wenn ich meine Vorlesung gebe, in der ersten Stunde frage ich auch, wer benutzt Linux? Ja. Melden sich irgendwie so zwei.
Ja.
Und dann frage ich danach, wer hat ein Android-Telefon? Ja, das ist dann so die Hälfte ungefähr. Und dann frage ich ja, warum habt ihr euch gerade nicht gemeldet? Wer hat eine DSL-Box zu Hause? Ach so, okay. Warum habt ihr euch alle nicht gemeldet? Ja, selbst smarte Fernseher oder sonst irgendwas. Also mittlerweile hat ja jeder irgendwie so ein Gerät im Haus. Und weiß es wahrscheinlich noch nicht mal, dass da halt irgendwie Linux draufläuft.
Deswegen, das ist dieses eine Nische durch Massenmarkt eigentlich, ne? Ganz komisch.
Ja, also ich meine, aber trotzdem, selbst, ich meine, wir kriegen ja jetzt den Linux-Desktop durch die Hintertür auf Windows.
Ja.
Hast du ja bestimmt mitgekriegt, ja. Dass wir jetzt die Bash und so ein bisschen Ubuntu irgendwie auf Windows 10 kriegen. Also ich meine, wir sind ja da angekommen, wo wir hin wollten, oder? So Weltherrschaft. Alle.
Stimmt.
Überall ist Linux drin. Trotzdem hat sich natürlich gerade in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel beim Linux-Desktop getan, mit Systemd, mit dem User-Bin-Merge und mehrere andere Technologien. Paketformate wird ja gerade jetzt nochmal heiß diskutiert und könnte sich eventuell auch ändern. Mhm. Das, was Ubuntu mit Snappy Core macht zum Beispiel. Da ändert sich schon nochmal einiges und teilweise zum Guten, teilweise vielleicht nicht so, oder je nachdem, auf welche Seite man so steht.
Ja. Ja, da muss ich gestehen, da bin ich auch so ein bisschen aus dem Thema raus, weil ich gefühlt auch schon vor 10 Jahren mir dann irgendwann mal so ein Mac angeschafft habe, weil einfach die Kombination damals für mich schöner war mit einer netten grafischen Oberfläche, aber trotzdem die Konsole irgendwie als Unterbau. Und das schätze ich nach wie vor einfach, dass ich irgendwie immer irgendwo einen virtuellen Desktop wohne, wo mein Terminal irgendwie läuft, und mache auch komischerweise in der Frontend-Entwicklung mit zunehmender Zeit immer mehr an der Konsole, weil man denkt das ja nicht bei Frontend-HTML und so, aber es läuft halt immer mehr Richtung Konsole, also sämtliche Tools irgendwie laufen da. Und ich fand die Kombination einfach extrem gut. Also schicke Oberfläche, Unix-Unterbau. Und das hat mir bei Linux, hat mir halt immer die gute Oberfläche gefehlt. Das war damals so, ich kann mich noch erinnern, dieser Krieg immer so in Anführungszeichen zwischen KDE und GNOME. So, und dann fand man das eine Feature bei KDE gut, das gab es dann aber bei GNOME wieder nicht und umgekehrt genauso. Und ja, das war immer alles nicht so 100%, wie man das wollte. Deswegen habe ich irgendwann zumindest desktopseitig aufgehört, mich mit Linux zu befassen. Auf dem Server läuft es immer noch so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was irgendwie Linux-seitig auf dem Desktop gerade so State of the Art ist.
Ja. Also ging natürlich mehreren Leuten so. Also ich habe im Bekanntenkreis viele, die plötzlich MacBooks benutzt haben und teilweise vorher, also nicht von Windows kamen, sondern auch von Linux kamen. Ja. Wobei ich jetzt mittlerweile schon wieder so ein bisschen Trendumkehr feststellen kann. Also dass mehrere Leute wieder zurückwechseln, die jetzt lange irgendwie macOS verwendet haben und jetzt so mit der Politik, die Apple so betreibt, nicht zufrieden sind,
ja.
Oder weil sie wirklich sehr, sehr viel Web-Development machen. Und ich meine, okay, du hast jetzt demnächst Docker-Container auch auf macOS und Windows, aber ja, ich meine, wenn du alles irgendwie mit Linux machst, ja, der Server läuft auf Linux, dein ganzes Test-Framework läuft auf Linux, da kannst du vielleicht auch gleich einen Linux-Desktop nehmen.
Ja, klar. Eigentlich, also in den letzten Jahren, man zumindest mir geht es so, ich komme immer seltener in Berührung mit Programmen wie Photoshop oder sowas. Das wandelt ja alles und geht ja alles ein bisschen von diesem klassischen Pixel-Geschiebe irgendwie so weg, auch im Frontend-Bereich so, und da wird das System dann im Grunde auch immer irrelevanter, solange du irgendwie einen vernünftigen Unterbau hast und sei es, ob du OS X hast oder Linux oder so, du brauchst im Zweifel irgendein Terminal, und ich glaube, das kriegt man inzwischen auch einigermaßen vernünftig unter Windows hin.
Genau, das ist auch der Grund, weswegen Microsoft überhaupt diesen Schritt geht. Die merken halt auch, dass die Entwickler jetzt entweder alle wirklich zu macOS abgewandert sind oder abwandern wollen oder halt wirklich zu Linux gegangen sind, weil sie halt da die Entwicklungstools haben, die sie haben wollen, und das bei Microsoft bisher noch fehlt. Und da muss man jetzt mal gucken, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, ob Microsoft die Leute halten oder zurückholen kann.
Ja, ich glaube, das ist für Microsoft jetzt extrem wichtig. Ich arbeite teilweise für so eine kleine Softwarefirma hier in Hamburg, mit denen ich auch halt viele Apps und so baue, die bis vor kurzem noch komplett auf Windows gesetzt haben und letztendlich dann so genervt waren davon, dass es immer ein Krampf war, diese ganzen Tools auf einer Kommandozeile irgendwie zum Laufen zu bekommen. Die komplette Firma hat jetzt auf Apple umgestellt, einfach nur wegen dieser Tatsache, dass man da einen vernünftigen Unix-Unterbau und vernünftiges Terminal und die Tools hat. So. Und ich glaube, Microsoft ist da schon wieder, also nicht ganz so spät, wie sie es im Internet Explorer irgendwie waren, so, aber sie sind da schon wieder verdammt spät dran, so mit der Umstellung.
Ja, na gut, ich meine, trotzdem haben sie jetzt mal eine Rolling-Release-Distribution. wobei ich halt Windows 10 schon, ja, dadurch, dass halt da so viele Daten weggeschickt werden, nicht verwenden will. Und ja, ich habe ja auch eine Zeit lang macOS verwendet und bin jetzt aber in der täglichen Arbeit tatsächlich auch wieder zurückgegangen zu Linux. Und wie gesagt, es geht jetzt mehreren. Also ich habe hier im Bekanntenkreis zwei, drei Leute, die halt vorher Hardcore-Mac-Fans waren und jetzt tatsächlich sich ein Android-Telefon geholt haben und Linux auf dem Desktop getan haben. Ich war schon etwas, ich habe etwas komisch geguckt.
Ja,
ich
finde
es zwar gut, aber es war irgendwie, hätte ich nicht erwartet.
Ich verstehe auch oftmals Leute nicht, die auch nicht viel mehr machen, als irgendwie ein bisschen rumsurfen und mal Mails abrufen und sowas. Warum man sich ein 1.500 Euro MacBook dahinstellt, wo im Grunde auch, wenn man vom Kleinsten irgendwie ausgeht, ein kleines Chromebook oder Netbook oder so reichen würde, wo ein Ubuntu oder keine Ahnung draufläuft, weil alles, was die Leute machen, ist irgendwie ein bisschen im Netz unterwegs sein und das ist so wahrscheinlich unter Linux 10-mal sicherer und schneller unterwegs, als wenn du da so ein riesen Windows-Konstrukt irgendwie auf einem kleinen Laptop laufen hast.
Ja, genau. Und die Tools, die ich am meisten verwende, also im Browser, ein Mail-Programm, ein Twitter-Client und so, meine Chat-Clients, die gehen halt überall, egal ob das Windows, macOS oder Linux ist. Okay, aber Windows jetzt die Shell, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich werde es demnächst mal in der virtuellen Maschine mal tun. Mhm. Ja, mir mal angucken, wie das ist. Nicht, dass ich jetzt dahin wechseln würde, aber mir das zumindest mal angucken, würde ich mir das auf jeden Fall. Und wenn das gut funktioniert, dann wäre der Unterbau ja schon fast egal. Ja, das ist ja fast egal. Und das ist ein Rechner, das ist jetzt, hauptsächlich du hast deine Shell und deine drei, vier Hauptproduktionstools, die du so verwendest. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn jetzt dein Haupttool irgendwie Photoshop, also die ganzen Adobe-Produkte sind.
Ja.
Und die halt nur unter Windows und macOS funktionieren, dann sei es drum, dann nehmt halt macOS, weil da ist wenigstens noch ein Unix-Unterbau drunter.
Ja, eben, ja.
Aber das ist halt immer so ein Hauptargument, was ich von den Leuten höre. Ja, da läuft doch kein Photoshop. Und ja, gut, wenn das wirklich das Ding ist, mit dem du dein Geld verdienst, dann klar, dann sehe ich das total ein. Aber was ich mit Fotos und so mal mache, kriege ich mit einem Linux genauso gut hin. Ja, ich muss mal irgendein Bild größer, kleiner machen.
Ja, gut, klar.
Ein RAW-Bild, irgendwas anderes umwandeln. Aber das mache ich halt irgendwie alle zwei Monate mal. Und dafür ist es, ob ich da jetzt Darktable nehme oder Adobe Lightroom ist oder sonst was, ist eigentlich wurscht.
Ja.
Gut, jetzt kommen wahrscheinlich die und das geht aber nur da und das die viel besseren Filter und
ja gut, es kommt halt immer darauf an, welchen Anspruch man hat, ne?
Ja.
Aber um mal auf Radio Tux zurückzukommen und auf die Tools, wie nehmt ihr jetzt auf oder wie nimmst du jetzt auf, wenn du unter Linux unterwegs bist? Was machst du? Hast du da Audacity oder sowas?
Genau, ich nehme meistens nämlich Audacity. Ich versuche immer mal wieder Ardour zu nehmen, aber ja, Audacity wird so langsam ein bisschen besser in der Bedienung.
Ja.
Ich finde es immer noch ein bisschen umständlicher, wenn man andere Profi-Tools gewöhnt ist, dann ist es schon ein bisschen hakelig, aber dafür ja, funktioniert es halt auch unter macOS, Windows und Linux irgendwie gleich.
Ja.
Ardour wäre noch so ein Kandidat, wenn es ins Richtung professionelle, gerade Multi, also mehrere Spuren, Aufnahmen geht und dann Zusammensetzen von der Sendung, da ist Ardour halt wesentlich besser.
Okay.
Und dann muss man sich dann immer noch mal so ein bisschen um den Soundserver kümmern, gerade wenn man auch Ardour einsetzt, muss man halt Jack noch aussetzen. Der Audio-Stack unter Linux, es ist nicht so schön, ja, du hast da immer noch dieses ALSA, was halt die Grundsachen sind und dann hast du halt oben drüber Puls und wenn du dann auch noch Jack brauchst, weil du Ardour verwendet hast, du irgendwie alles gesteckt ineinander.
Das war damals schon schwierig, ich weiß noch. Ich glaube, womit haben wir denn angefangen? Weil ALSA kam, glaube ich, auch erst so im Laufe der Zeit.
Ganz früher war es OSS, das, was von BSD auch so benutzt wurde.
Genau.
Aber ich glaube, nee, ich habe schon immer ALSA verwendet. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir wirklich viel OSS hatten. Also es gab halt so ein, ich glaube auch dieser Real Producer, bei dem wir da vorhin kurz geredet haben, ich glaube, der konnte auch nur OSS und du hattest immer beides drauf.
Das kann sein. Ich glaube,
heutige Systeme bringen nur noch ALSA mit.
Mhm.
Aber stimmt, man hatte beide Soundsysteme auf jeden Fall drauf. Und manche Soundkarten wurden halt nur von dem einen System gut unterstützt. Oder wie gesagt, eine bestimmte Software hat halt irgendwie gedacht, nee, muss jetzt, ich glaube, dieser Reproducer war da so ein Kandidat. Ich will das halt irgendwie nur über OSS ausgeben.
Ich weiß noch, dass ich damals da einige Stunden mit verbracht hat, sich seinen eigenen Kernel irgendwie zusammenzubauen, damit das alles irgendwie mit dem Sound und so auch funktionierte. Also ich weiß nicht, ob ich so eine scheiß Soundkarte damals einfach hatte oder ob das allgemein so war, aber ich kann mich dunkel dran erinnern.
Ja, wegen Sound habe ich es, glaube ich, wegen meiner TV-Karte habe ich mir immer einen eigenen Kernel gebaut. Aber jetzt, wann habe ich das letzte Mal einen Kernel gebaut? Das ist garantiert 5-6 Jahre her. Mhm. Also es ist halt auch nicht mehr nötig.
Ja.
Ich weiß, damals, du hast dann angefangen anzupassen und wie gesagt, du musst es für deine, also ich immer für meine TV-Karte.
Ja.
Fernsehen gucke ich auch nicht mehr, von daher sind meine TV-Karten irgendwie out. Ich habe sie jetzt, letztens habe ich sie in die, wir schmeißen das jetzt weg, Kiste, Schrottkiste gelegt. Ja, okay. Muss jetzt noch demnächst einfach mal dann weggebracht werden zum Schrott. Ich habe sie tatsächlich noch, meine gute alte, es war eine Haupauge, wie auch immer man es ausspricht, Haupouch, WinTV, irgendwas.
Die hatte ich auch, ja.
Aber braucht man halt alles nicht mehr.
Nee.
Ja. Ja, also Kernel kompilieren und sowas muss man eigentlich alles nicht mehr. Also ich benutze als Hauptdistribution Arch Linux. Ja, da kann es halt immer mal wieder sein, dass irgendwas bei einem Update kaputt geht.
Okay.
Aber trotzdem bin ich eigentlich recht zufrieden, weil ich habe hier alles, was ich brauche und bin zufrieden soweit.
Ja.
Ja. Ab und zu schreibe ich mal noch irgendwo einen Bug-Report, aber auch selbst das ist weniger geworden. Ich bin da halt echt wirklich größtenteils nur Anwender.
Ich wollte gerade sagen, man mit der Zeit ging mir das zumindest so, man will sich um gewisse Dinge auch einfach nicht mehr kümmern müssen, so man will einfach nur noch benutzen, es soll bitte einigermaßen gut funktionieren, sondern.
Ja, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, um die Klammer wieder zu machen. Wir sind einfach älter geworden und man will jetzt doch nur noch verwenden und nicht mehr alles noch selber verstehen und fixen.
Ja.
Da ist so ein bisschen ist die Energie raus. Das war früher wollte man da mehr. Ich meine, selbst Hardware-Rechner-mäßig zusammenbauen ist auch weniger geworden. Klar, manchmal packt es mich noch so, dass ich alles selber zusammenstecken will, aber ich habe auch nichts dagegen, einfach sowas Fertiges zu machen und zu hoffen, dass es wenigstens funktioniert. Ja, Maurice.
Ja.
Hast du sonst noch eine Anekdote, die du loswerden willst?
Eine Anekdote, die ich loswerde. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wir dann damals noch so alles ausprobiert haben. Kannst du dich noch an unsere tolle, wo wir gerade beim Thema waren, an unsere Desktop-Spezialsendung erinnern?
Desktop-Spezialsendung?
Nee. Ich glaube, die ist bei mir hängen geblieben, weil das, glaube ich, die erste Sendung war, wo ich nicht nur gesprochen, sondern auch moderiert habe. Und habe mich da sehr ausgetobt, was so Einspieler anging und habe immer so zwischen so Bumper und so eingebaut, die natürlich alle selber gesprochen waren und die alle ganz furchtbare Effekte drauf hatten und alles ganz schlimm.
Nee, ich gucke jetzt gerade mal, ich habe nämlich auf unserem Archiv, also archivradiotux.de, liegt auch noch eine Archivliste, wo so die ersten, erstens 1 bis 50 Sendungen mit Inhaltsverzeichnis drin sind. Und da steht zum Beispiel unten auch noch linuxvs.de/radiotux. ganz cool, was sich so alles hier aufgehoben wurde. Da gucke ich gerade mal durch, aber Desktop-Spezial.
Es müsste die fünfte oder sechste Sendung oder so gewesen sein.
Also die fünfte war E-Mail-Verschlüsselung, Spielvorstellung Tribes 2 und das Firewall-Buch von SUSE Press.
Mm.
Oh, siebte Sendung, Spielvorstellung SimCity 3000.
Oh ja, wie hieß denn das damals noch, da die Leute, die da die ganzen Spiele portiert haben?
Ja, die Firma, die dann auch pleite gegangen ist. das ist eine gute Frage. Die hatten auch so einen Installer Loki. Ja?
Loki, genau, Loki Games.
Ja. Genau, ich meine, heutzutage sieht es wesentlich besser aus, seitdem Steam da irgendwie den Patronen gemacht hat und auf Linux gegangen ist und Steam Machines mit Linux angekündigt hat und alles. Also die Spiele, die ich gerne spiele, das sind vor allem Adventure-Spiele, die funktionieren alle unter Linux mittlerweile.
Ja.
Ja, auch ohne, ich meine, früher diese Java-Games konnte man auch schon, wenn man sie zusammengebastelt hat, irgendwie unter Linux spielen. Weil es ja egal. Aber heutzutage kommen die halt alle direkt für Linux raus und das ist schon
nett, ja.
Das ist schon ein Vorteil. Klar, wenn man jetzt sagt, man will hier irgendwie so Ego-Shooter spielen oder so, da ist immer noch bei den Grafikkartentreibern noch nicht so gut, aber auch durch die Spiele wird das auch gerade wesentlich besser.
Mhm.
Da fließt auch mehr Entwicklungszeit rein. Also mittlerweile so als Desktop-System. Ich will jetzt nicht schon wieder das Jahr des Linux-Desktops ausrufen. Ist zwar, weil wie gesagt, wir übernehmen ja Windows, aber ich bin da recht zufrieden.
Ja.
Ansonsten könnt ihr natürlich auch mal in die Liste reingucken, was da noch so alles alles Interessantes dabei ist.
Ich sehe gerade Radio Tux 42, zumindest die erste Sendung, wo im Archiv Stereo dran steht.
Okay. Echt? Sendung 42? Ach so, okay, das, ja. Ich gucke mal gerade, was in der 42 drin war. Oh, Linux-Tag-Interview mit Klaus Knopper. Und Viren, Würmer und Trojaner.
Oha.
Oh, Linux-Tag-Interview mit Hans Reiser.
Oh ja, Reiser tragische Geschichte, ne?
Das ist erst eine tragische Geschichte und zweitens darf man sich nicht anhören, weil mein Englisch zu der Zeit, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, ja. Es ist, es tut weh. An allen möglichen Stellen tut es weh.
Aber das ist, ich denke immer, ich kann einigermaßen vernünftig Englisch sprechen und hoffe immer, dass ich nicht so deutsch dabei klinge. Und habe aber auch letztes Jahr mich mal getraut, so einen Screencast zu machen und den auf YouTube zu stellen, halt auch auf Englisch zu sprechen. Ich habe es mir angehört und habe gedacht, Alter, du klingst aber sowas von deutsch dabei. Keine Chance, da irgendwie anders durchzukommen. Schlimm.
Ja, Hans Reiser, wie gesagt, er war damals echt nett zu mir, der hat mich zum Frühstück eingeladen. Das war ich fand den nett, den Herrn. Und ja. Ich glaube, von dem haben wir leider keinen. Hallo, das ist Hans Reiser. Das könnte man sonst auch noch
mal. Könnte man an dieser Stelle einspielen.
Ja, genau. Ja, guck, Sendung 48, da waren wir auf dem, wie gesagt, dieses Juni-Radio, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich habe gedacht, das wäre 2005 erst gewesen, aber es war schon 2003. Also da waren wir schon UKW 2003 mal auf UKW zu hören.
Ah, ja, aber da war ich definitiv dann noch dabei.
Ja. Ja, wie gesagt, hier bis Sendung 50 ist es ja auch mit Linux for Us.
Mhm.
Von daher wird es so die Zeit gewesen sein, 2004, 2005, wo du dann aufgehört hast.
Ja. Ich musste übrigens, ich habe mir natürlich in Vorbereitung zu dieser Aufzeichnung nochmal die März-Sendung war es, glaube ich, zumindest zum Teil angehört. Ja. Und musste direkt am Anfang schmunzeln, weil du hast ja tatsächlich noch das Original. Ich glaube, das erste Intro oder so, eins der ersten Intros.
Ja, ja. Ich habe das ist immer noch das Gleiche. Ich fange auch jede meiner Sendungen seit 15 Jahren gleich an. Also wenn du dir die erste Sendung, ich weiß nicht, welche ich als erste moderiert habe, wenn du dir die anhörst, ist der Anfang genau gleich.
Okay.
Also ich sage immer Hallihallo, herzlich willkommen und so weiter. Und ich ende auch immer, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit.
Ja.
Das ist schon immer so die Klammer gewesen.
Ja, das kenne ich auch. Ich meine, ich habe mit Steffen Zörnig ja noch 2006 oder so war es, 2006 einen Podcast gestartet, einen Elbrauschen-Podcast. so über Hamburg und so halt, so ein bisschen drumrum. Und habe damals auch immer schon dann angefangen, die Begrüßung ähnlich zu machen und vor allen Dingen den Schlusssatz irgendwie immer gleich zu halten. Und ich habe seit November letzten Jahres wieder einen Podcast und es ging nicht anders. Ich kann die Sendung nicht anders oder den Podcast nicht anders beenden als mit diesem Satz.
Okay, was ist das für ein Satz? Was sagst du da?
Einfach nur ganz, ganz doof. Tschüss aus Hamburg. Aber ich kann mich noch so dagegen wehren. Der rutscht am Ende immer raus, ob ich will oder nicht.
Ja, ich habe mir damals, also vor 15 Jahren, irgendwie versucht, irgendeinen tollen Abschlusssatz zu überlegen.
Ja.
Mir ist aber nichts Tolles eingefallen und nachdem man dann das einmal gesagt hat, muss man ja dann dabei bleiben.
Ja. Bist du dir also auf jeden Fall treu geblieben.
Ja, genau, ihr könnt euch das gerne anhören. Ich glaube, das Intro hat sich ein paar Mal verändert, aber es ist wirklich immer noch dasselbe Intro wie von 2003 oder so. Oder vielleicht, ich weiß noch, ich habe das damals in iDJC zusammengebaut. Und genau, und irgendwann, es ist auch leicht übersteuert und das ist es schon immer. Ja?
Ja.
Es gibt halt keine andere Version mehr. Das ist halt immer, ja, es ist genauso alt, wie Radio Tux alt ist.
Das fällt mir auch gerade ein. Ich glaube, es gab auch so eine gewisse Zeit, wo jeder so ein bisschen so seinen Stil irgendwie reinbringen wollte wahrscheinlich. Ich glaube, da hatten wir so 3 Moderatoren und 3 Intros oder so. Da hatte jeder irgendwie so sein eigenes Intro so ein bisschen.
Ja, also du hast auf jeden Fall auch mal eins gebaut, das weiß ich noch.
Ja.
Ja. Ja. Naja. Genau, jetzt haben wir doch über die gute alte Zeit geschwärmt. Noch so ein bisschen. Ja, dann kannst du vielleicht nochmal sagen, wie dein neuer Podcast heißt. Also falls dich noch jemand hören will.
Weiter. Ja, gerne. Der Podcast heißt Hack Your Business und ist einfach darunter auch zu finden, hackyourbusiness.de oder einfach auf Google eingeben, da sollte man es finden.
Okay, und worum geht's?
Geht so ein bisschen um, wie man als kleiner Unternehmer, Einzelunternehmer, Freelancer so ein bisschen über die Runden kommt, so sein Geschäft am Laufen hält, alles so ein bisschen versucht mit der technischen Brille, so mein Ursprung halt, und als Entwickler so ein bisschen drauf zu gucken, Tools aufzuzeigen, die man nutzen kann, um sich das Leben so ein bisschen einfacher zu machen und so. Ja, so ein bisschen, wie halte ich mein kleines Unternehmen am Laufen mit der technischen Brille auf?
Okay, gut. Ja, dann, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal reinklicken bei Maurice.
Ja, würde mich freuen.
Und ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deinem Business.
Ja.
Und vielleicht dauert es ja das nächste Mal nicht 10 Jahre oder so, dass wir uns wieder hören.
Genau.
Sondern man hört sich nochmal oder sieht sich vielleicht auch mal irgendwo.
Ja.
Ich sag mal Bescheid, wenn ich in Hamburg bin.
Ja, gerne.
Okay. Treffen
uns mal auf ein Getränk.
Genau, gerne. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Ja? Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, danke für die Einladung.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.